Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
House of the Dragon, ich weiß nicht, wer schon mal davon gehört hat.
Echt, um was geht's da?
Um Häuser und Drachen.
Drachen, also, die in Häuser gehen.
Genau. Es ist eine Targaryen-Telenovela. Nein, es ist natürlich...
Das pitche ich. So eine Drachen-WG. Ja.
So, Lisa, Laura, was war denn für euch die schlechteste Serie von 2022?
Wenn du uns mit einem Doppelnamen ansprichst, dann wissen wir nicht, wer jetzt anfangen soll.
Also übrigens, wer das noch nicht weiß, Laura heißt eigentlich Lisa mit zweitem Namen und Lisa, also ich heiße eigentlich Laura mit zweitem Namen. Ja. Aber fang du mal an, weil ich glaube, wir sind connected.
Ja, okay, wir sind connected, stimmt. Die schlechteste Serie, die ich letztes Jahr gesehen habe, habe ich unter anderem deshalb geschaut. Weil Lisa gesagt hat, ich soll sie schauen.
Aber das muss, okay, erzähl das mal, was du geguckt hast, und dann erzähl ich, warum das falsch ist, was du gerade gesagt hast.
Und zwar war das auf Netflix First Kill, und da geht es um eine Vampirin und eine Vampirjägerin, die sich verlieben ineinander. Und weil ich ja ein guter Queer-Ally sein will, habe ich natürlich diese Serie eine ganze Zeit weitergeguckt, obwohl ich sie total scheiße fand. Und ich glaube, ich habe nach der vierten oder fünften Folge dann irgendwann... Ich habe gar nicht bewusst abgebrochen, sondern ich habe für mich selbst das so verargumentiert, dass ich gesagt habe, ich schaue die später weiter.
Später in 30 Jahren oder
genau.
So.
Du hättest sie ja quasi so anschauen können, aber auf stumm und währenddessen, keine Ahnung,
stimmt,
kochen, bügeln.
Ja, Laura, ich mach dein Allyship.
Ich mache das so mit meinen YouTube-Videos, weil ich die ja schon kenne, aber ich will dem Algorithmus trotzdem das zeigen. Deswegen
das ist schlau.
Deswegen die auf stumm.
Ja, das macht total Sinn.
Ja, das ergibt wirklich voll viel Sinn. Aber ich muss dazu sagen, dass ich diese Serie halt auch, also ich habe schon davon erfahren und ich habe möglicherweise auch weitergetragen an Leute, dass man das gucken könnte. Aber dann habe ich sie selber geguckt und musste leider auch feststellen, dass sie wirklich extrem schlecht ist. Ich habe, glaube ich, auch nur 3 oder 4 Folgen geguckt und es war halt so, ja gut, also sie war wirklich halt low budget, deswegen sahen die Effekte jetzt halt auch nicht geil aus, aber es war gar nicht das Hauptproblem. Über sowas kann ich dann teilweise, wenn ich mich daran gewöhnt habe oder darauf eingelassen habe, auch noch irgendwie hinwegsehen. Aber halt dieses ganze Pacing und dieses Schauspielende, das war irgendwie einfach super seltsam alles und auch irgendwie langweilig tatsächlich. Und nee, vor allem aber auch einfach weird aufgebaut, also weird strukturiert. Aber ja, sorry Laura, dass ich dich da irgendwie so reingezogen habe. Ich bin ja immer so, wenn halt so neue queere Serien kommen, will ich die halt wirklich, wie gesagt, auch unterstützen und guck mir das auf jeden Fall immer an. Ja, bei der ist es aber halt wirklich so, dass sie jetzt nicht so gut war. Sie wurde auch abgesetzt tatsächlich nach einer Staffel. Genau, aber ich habe jetzt auch noch
ich habe so lange geguckt extra nur dafür.
Ja, Laura, du bist schuld, dass die Serie abgesetzt wurde. Aber ich muss noch dazu sagen jetzt, damit ich nicht genau das gleiche wie Laura nehme, ich habe, ich hatte irgendwie Corona im September oder so und dann habe ich, wollte ich was gucken, wo man sich nicht allzu sehr konzentrieren muss und dann habe ich mich für Fate the Wings Saga entschieden und die erste Staffel war eigentlich sogar noch ganz süß, die habe ich gar nicht so, also es war jetzt nicht das filmische, cineastische Meisterwerk, aber es war ja schon ganz nett so, ne? Aber die zweite war irgendwie dann komplett komisch, also sie war jetzt auch nicht so schlecht wie First Kill, aber es wurden so ganz abrupte Entscheidungen getroffen und es wurden auch so Handlungsstränge vernachlässigt, die in der ersten Staffel aufgebaut wurden. Also es gab so einen Major, quasi so einen Antagonisten oder so eine Bedrohung und auf die wurde irgendwie so null mehr eingegangen, obwohl in der ersten Staffel die ganze Zeit gesagt wurde, das ist jetzt der Shit, der kommt und das ist voll gruselig. Und das, dann wurde alles irgendwie seltsam und ich glaube, die wurde auch abgesetzt, die Serie. Also, ja.
Wie viele Staffeln gab es denn davon?
Zwei.
Ja. Aber das ist jetzt nicht... Wo läuft die, auf welchem Streaming-Service?
Auf Netflix,
weil es ist nicht die Serie mit den Hexen, oder? Das ist die von Amazon Prime.
Das ist nicht Motherland.
Ja, weil...
Da habe ich die erste Staffel geguckt.
Die fand ich nämlich gar nicht so schlecht.
Ich fand es auch gar nicht
die
so... Die
ist ein bisschen weird, aber
ja,
auch nicht
ja,
schlecht.
Genau. Aber das habe ich nicht weitergeschaut, weil sie halt doch ein bisschen weird war, aber auch nicht schlecht eigentlich. Ja.
Ich glaube, ich habe die zweite Staffel auch gesehen.
Ich werde den vielleicht nochmal gucken, neben den 10 anderen Serien. Aber Fabian, was war denn deine Hate-Serie eigentlich?
Ja, ich überlege gerade, wie sehr ich es mir mit Laura verscherzen will und Rings of Power sage.
Oh!
Aber es war nicht die schlechteste Serie von 2022. Da war es mehr so, dass ich enttäuscht war, weil wenn es halt einfach heißt, es ist die teuerste Serie aller Zeiten, es wurden Milliarden von Dollar investiert, dann erwarte ich auch ein bisschen was. Und eine Serie, die ganz nett ist, ist mir da zu wenig. Aber es ist nicht die schlechteste Serie. Für mich ist die schlechteste Serie von 2022 ganz klar Obi-Wan Kenobi.
Oh
mein Gott, also sowohl von der Inszenierung absolut langweilig, die Geschichte ist vollkommen bescheuert, da gibt's so viele Why so the movie can happen Momente. Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr Pitch Meeting geguckt habt auf YouTube. Die Leistung der Schauspielerinnen und Schauspieler, die ist noch ganz in Ordnung, aber auch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ist einfach nur Content im schlechten Sinne des Wortes. Es erzählt mir nichts, was ich vorher wissen wollte. Ich erfahre nichts Neues über die Charaktere, über die Figuren. Laura grinst schon die ganze Zeit oder guckt leicht.
Laura ist so, das ist das Einzige von Star Wars, was ich mag.
Nee, das ist das Einzige von Star Wars, was ich in letzter Zeit gesehen habe.
Ah, so.
Du hast mir noch erzählt, ich weiß noch genau, wie du meintest, dass du irgendeine Revelation zwischendurch hattest, wovon die Serie eigentlich handelt und dass du sie jetzt magst oder so oder nicht oder irgendwas verstehst. Ich habe mal so irgendeinen Nachrichtenaustausch mit dir darüber.
Ja, aber das sagt sehr viel über die Serie aus, dass ich mich 0,0 daran erinnere.
Ich vergesse die auch regelmäßig und ich habe jetzt auch gerade gefragt, Fabian, war Boba Fett auch dieses Jahr oder war das letztes Jahr?
Im vergangenen Jahr. Ansonsten wäre das meine schlechteste Serie
also
2021. Also die Jungs von Red Letter Media haben tatsächlich auch gesagt, das ist ein Scam, diese Serie, weil sie bringt dich dazu, die bauen einfach am Ende immer einen Cliffhanger an, dass du dich irgendwie genötigt fühlst, weiter zu gucken, obwohl sie einfach schlecht ist. Einfach nur, um Disney Plus mit irgendwelchen Serien zu bevölkern. Und ja, hat auch einfach so in das ganze Gesamtkonzept reingepasst, so dass einfach die Serien um Star Wars nicht besonders gut waren.
Vor allem, wenn man jetzt Andor geguckt
auf,
hat.
Vielleicht ja doch, Klammer zu. Ja, das war auf jeden Fall meine schlechteste Serie. Und in diesem Sinne würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen, nicht nur im neuen Jahr, sondern auch zum neuen Podcast Die Quadrataugen, eurem Serienpodcast und Filmpodcast, powered by Vodafone. Diesmal mit Lisa Oppermann.
Hallo, ich meine, ihr habt mich ja schon 3 Millionen Jahre reden gehört, aber ja, ich bin hier.
Man muss einmal sagen, wer denn dabei ist.
Genau.
Und Laura Samide.
Ich bin auch da.
Ja, genau.
Ach so, Laura, du bist hier.
Ja. Und ich bin auch da, Fabian Douglas. Wow. Und wir sind hier zum ersten Mal in dieser Konstellation in einem Podcast-Studio. Wir können uns quasi in real life sehen.
Es ist völlig verrückt und auch ein bisschen lustig, ehrlich gesagt.
Ja, es ist ganz anders als remote. Normalerweise nehmen wir das ja aus unserem Homeoffice auf, aber diesmal, weil die Umstände so gut waren, machen wir das jetzt einfach mal hier. Und mal sehen, ob das eine absolute Vollkatastrophe wird oder vielleicht wird es auch richtig, richtig gut. Ich weiß es nicht. Könnt uns ja gerne mal danach schreiben, wie euch das so gefallen hat oder ob ihr da überhaupt gar keinen Unterschied gemerkt habt.
Oder weil die Kaltgetränke einfach umfallen.
Ja, genau. Vielleicht wird es diese Folge auch gar nicht geben.
Genau.
Ja, worüber sprechen wir denn jetzt in dieser Folge? Also wir wollen, das ist ja schon fast so ein bisschen Tradition bei die Quadrataugen. Am Anfang des Jahres sprechen wir so über die besten Serien und die besten Filme des vergangenen Jahres. Die besten Filme sind noch nicht dran, das machen wir wann andermal. Jetzt reden wir erstmal über die besten Serien von 2022. Jeder von uns hat seine oder ihre liebsten 3 mitgenommen. Das ist auch so ein bisschen als Ranking gedacht. Also wir machen das von Nummer 3, Nummer 2, Nummer 1. Ja, und das wird natürlich alles spoilerfrei sein, auch wenn das, also zumindest in meinem Fall, nicht einfach wird. Aber ich muss mir die Spoiler verkneifen, denn ihr, falls ihr die Serien nicht geguckt habt, das sind ja jetzt 3 mal 3 macht 9, das sind ja eine ganze Menge. Wenn ihr die nicht gesehen habt, wir wollen da niemanden spoilern.
Einfach mal 9 Serien spoilern, so komplett.
Ja, genau.
Danke Leute,
ja,
cooler
genau.
Podcast.
Aber bevor es soweit ist, erstmal ein wenig Werbung. Wie das Jahr 2023 auch immer wird, eines bleibt gleich. Die Themen Klima- und Umweltschutz werden immer wichtiger. Auch im neuen Jahr müssen wir es schaffen, neue Technologien und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Vodafone will auch einen Teil zur Lösung beitragen, und zwar mit dem One-for-One-Versprechen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird. Mindestens 1 Million jährlich. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Dann aus der Werbung zurück zu den besten Serien 2022. Und ganz ungentleman-like würde ich jetzt einfach mal anfangen. Denn wir haben ja gesagt, wir fangen jetzt eigentlich mit unserem Platz 3 an. Aber es ist bei mir kein Platz 3.
Was?
Weil ich konnte mich einfach nicht auf eine Serie einigen.
Hast du jetzt einfach die Regeln aufgestellt und sie selbst wieder gebrochen, Fabian?
Ja, ich kann das. Ja, ist ja unser Podcast.
Ja,
ne?
Stimmt.
Und insofern, ich würde jetzt einfach mal... nicht, es ist nicht so, dass quasi, keine Ahnung, dass ich will jetzt kein leeres Blatt abgeben, so wie damals in der Schule. Ja, ich will schon auch einen Arbeitsnachweis hier bringen. Aber vielleicht können wir mal so ein bisschen drüber reden. Ich wollte jetzt einfach mal so sagen, die Serien, die ich so geguckt habe, die ist aber jetzt, von denen ich sage, das ist kein Platz 3, oder?
Okay.
Also zum Beispiel, ich habe gesehen All of Us Are Dead, das habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen, das ist eine Zombie-Serie auf Netflix. Die ist ganz gut.
Diese südkoreanische, ne?
Ja, genau.
Habe ich nicht gesehen, aber davon gehört.
Ja, die Südkoreaner können das ja eigentlich ganz gut, aber die macht halt auch nichts Neues, insofern. Dann habe ich gesehen The Boys Staffel 3, da haben wir jetzt sogar eine eigene Podcast-Folge zugemacht. Die ist qualitativ gut, aber ich merke, irgendwie mittlerweile packt sie mich emotional nicht mehr. Und das Ende fand ich auch so eher okay. Deswegen Top 3, nee, sorry. Ah, ja. Dann gab es noch Guillermo del Toros Cabinet of Curiosities. Habt ihr wahrscheinlich nicht geguckt. Das ist so eine Horror-Anthologie-Serie. Und die hatte meiner Meinung nach nur eine einzige gute Folge, nämlich die dritte. Und ansonsten war das eher enttäuschend. Dann gab es noch die Serie um Jeffrey Dahmer. Die war mir zu slowburnig. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Nee,
ich habe die nicht gesehen. Ich bin nicht so ein True-Crime-Fan irgendwie.
Ich bin eigentlich totaler True-Crime-Fan, aber in diesem Fall würde ich mir tatsächlich, glaube ich, lieber die True-Crime-Podcast-Folge über den anschauen oder anhören, als das nochmal anzugucken. Und es war auch moralisch schwierig, weil sie ihn, ich meine, er ist ein Serienkiller und sie machen ihn deutlich sympathischer als er.
Das habe ich mich auch gehört, so von den Reviews. Und da war ich auch so, oh nee, das will ich irgendwie nicht so unterstützen.
Und dann zerren sie halt die Opfer nochmal vor, also ins Rampenlicht, was die auch nicht so geil fanden.
Ja.
Insofern schwierig. Dann, wie gesagt, Rings of Power hat es auch nicht in meine Top 3 geschafft.
Merkwürdig.
Ist einfach, ja, also komisch, ne? Da haben wir auch genug drüber gesprochen hier bei die Quadrataugen. Dann Stranger Things gab es noch, die Staffel 4, genau, Staffel 4.
Laserblick von Laura von anderen Altersstudios.
Ja, ich frage mich, warum, aber ich habe die mit meiner Frau nochmal gerewatcht und ich habe da nochmal gemerkt, dass es mich einfach hart gelangweilt hat. Ich glaube, wenn die vierte Staffel halb so lang gewesen wäre, dann hätte ich es erträglicher gefunden. Ansonsten fand ich es einfach nur, Dann gab es noch The Sandman, Staffel 1.
Da habe ich abgebrochen nach ein paar Folgen und ich habe nie weitergeguckt.
Ich fand es irgendwie ganz nett, aber auch nicht so gut, dass ich jetzt irgendwie von mir aus gesagt habe, okay, ich will sie weitergucken.
Okay.
Und damit disqualifiziert sie sich eigentlich für den dritten Platz. Dann gab es noch die dritte Staffel von Umbrella Academy. Ich mag die total gerne. Ich fand die zweite Staffel großartig und ich mag auch die ganzen Figuren. Aber ich finde, mittlerweile hat sich so eine Formel entwickelt und es ist irgendwie immer das Gleiche. Also es geht immer darum, irgendwie die Apokalypse zu verhindern und sie müssen sich erst finden, sie müssen sich erst zusammenraufen am Ende, dann schaffen sie es dann doch. Naja, also vielleicht wird das Ganze ja irgendwie in der vierten Staffel ein bisschen aufgebrochen. Jetzt aktuell ist es mir noch zu meh. Und dann gab's noch Wednesday. Die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten, weiß ich nicht, aber krass erfolgreich. Aber das war halt so, weiß nicht, so Content zum Abschalten, also geistig abschalten oder zum Bügeln. Also es ist ganz nett, aber auch nichts, wo ich sage, das ist die Top-3-Serie des Jahres.
Ich muss sie noch nachholen tatsächlich, weil irgendwie kam die so um die Weihnachtszeit raus, ne? Und ich habe es irgendwie nicht geschafft, da so einzusteigen, weil ich damit beschäftigt war, meine ganzen dummen Weihnachtsfilme zu gucken. Und jetzt habe ich aber gehört, dass es ja eine zweite Staffel geben soll. Deswegen
genau.
Werde ich es, glaube ich, demnächst dann doch mal anschauen.
Also die guckt sich ganz, ganz nett weg. So.
Ja.
Die ist schön
so entspannt.
Inszeniert.
Okay.
Gutes Pacing, ja, locker flockig, Witze und so. Aber halt nichts Besonderes,
okay.
Finde ich.
Ich muss mal gucken, weil gestern bin ich ins Büro gekommen und habe erstmal, glaube ich, gefühlt von der Hälfte der Menschen in diesem Büro irgendwie 10.000 Serien- und Filmempfehlungen bekommen. Und ich bin so, oh Gott, ich wünschte, ich hätte einen Zeitumkehrer und könnte einfach noch mehr gucken als sowieso schon.
Ich glaube, bei Wednesday ist so ein bisschen das Problem, dass wenn du sehr viele Filme und Serien gesehen hast, dann wirst du sehr schnell, also mir ging es so, glaube ich, irgendwie Anfang der zweiten Folge, den kompletten Arc und die Auflösung vorhersehen. Und zwar die Doppelauflösung quasi mit dem Doppeltwist.
Okay.
So. Und das ist so, das fand ich einfach, also ich habe es gerne irgendwie geschaut, weil ich es visuell total schön fand und ich mochte die Charaktere auch total gerne. Aber es hat für mich wirklich sehr viel nochmal von der Qualität von der Serie weggenommen, dass ich mir so dachte, okay, es ist jetzt nicht, es bricht jetzt nicht mit irgendwelchen Regeln, sondern es befolgt die Regeln sehr stark. Und dadurch, wenn du diese dramaturgischen Sachen halt einfach schon 50.000 Mal gesehen hast, dann wirst du halt einfach leider sehr früh wissen, worauf das Ganze hinausläuft.
Okay.
So schlau war ich leider nicht wie Laura, aber bei mir hat's, glaube ich, mich hat in erster Linie gestört, dass es halt so sehr eindimensionale Figuren waren. Also ich hatte nie das Gefühl, das sind echte Menschen. Und ganz oft so vom, vielleicht geht's so ein bisschen in deine Richtung, war das auch so vom, von der Dramaturgie hier, Sachen passieren, weil das, das Drehbuch so will, aber nicht, weil das irgendwie organisch wäre. Und vieles hat sich auch sehr gezwungen angefühlt. Und also ja,
klingt Content richtig super, ja.
Nein, es ist Content zum Abschalten, so Feierabend-Content, so das tut nicht weh.
Manchmal
ist witzig.
Manchmal ist es auch cool. Na gut, okay. Ich finde es, also ich meine, in einer gewissen Art und Weise ist es ja auch entspannt, wenn man sowas voraussieht, weil dann hat man so ein bisschen so eine sichere Bubble und man ist sich so sicher, dass jetzt was Bestimmtes passiert und das entspannt einen dann ja auch wiederum, ist natürlich dann vielleicht nicht das, was die Leute dann gerade bewirken wollten mit ihrer Serie, aber wenn man sich darauf einlässt, dann geht es vielleicht.
Es gibt Serien, die machen dich quasi fertig, wenn du sie guckst.
Genau.
Wednesday ist eher nicht so die Serie.
Okay,
Jetzt haben wir sehr viel über die Serien geredet, die ich geguckt habe, die ich nicht so geil fand. Jetzt kommen wir noch mal zu euren Top 3. Laura, magst du anfangen mit deiner Top 3?
Mit meiner Top 3. Also, ich habe auch so ein paar Serien nicht genommen, die ich fast genommen hätte. Deshalb möchte ich hier so ein paar Honorary Mentions loswerden. Ich halte mich super, super kurz.
Nein, sorry, ich habe gerade nur so gesagt, weil ich habe das nicht vorbereitet, die ganzen Sachen aufzuschreiben, die ich nicht da reingepackt habe, obwohl es bei mir auch welche gibt. Und jetzt fühle ich mich so wie bei so einer, weiß ich nicht, weil alle haben so eine Zusatzaufgabe gemacht und ich nicht. Und ihr kriegt jetzt beide so ein Sternchen. Aber anyway, Laura.
Weiß Sternchen, ja.
Genau.
Ich erwähne tatsächlich nur drei. Ich erwähne drei Serien, die es fast geschafft hätten auf meine Liste und es nicht geschafft haben. Komischerweise Rings of Power.
Das
What?
Ja.
Wer hätte das gedacht? Ich habe es genossen. Ich fand es ziemlich gut. Ich habe von sehr, sehr vielen Leuten über Weihnachten, die die Serie das erste Mal da gesehen haben, sehr viel positive Instagram-Nachrichten gekriegt und anderweitig irgendwie teilweise auf LinkedIn, was ich immer die geilste Plattform finde, um mich anzuschreiben. Also Leute, schreibt mir dringend auf LinkedIn.
Aber dann wiederum, why not so, ne?
Ja, das stimmt. Und ich fand's total schön, dass es offensichtlich dann doch irgendwie sehr viele Leute erreicht hat und dass es halt so eine ganz bestimmte Bubble gibt, die halt die Serie nicht so geil findet. Naja, ist halt so, wie es ist, ne?
Man kann die Serie übrigens auch scheiße finden, ohne zu dieser Bubble
ja,
zu gehören, ne?
Naja, gut, aber es ist halt so, für mich ist es eher die Kritikerinnen-Bubble.
Hast du so negative Nachrichten bekommen? Oder
nee, positive.
Positive, okay.
Ich habe positive Nachrichten bekommen, aber ich fand es sehr bezeichnend, dass halt gerade Leute, die professionell Serien schauen, die Serie tendenziell eher manchmal ein bisschen schlechter fanden als Leute, die ganz amateurhaft Serien schauen und manchmal vielleicht Serien auch einfach so anders genießen können dann. Egal. Rings of Power. Genau, also andere Serie, die ich erwähnen möchte, ist We Crashed. Ich fand's einfach irgendwie eine geile Serie. Es ist mit Jared Leto und mit Anne Hathaway. Es läuft auf Apple TV Plus und es geht um die WeWork-Leute, die einfach völlig gaga sind. Es ist einfach wirklich, du schaust diese Serie und denkst dir die ganze Zeit nur, okay, also wenn du Geld hast, kannst du wirklich verrückt werden.
Ja, das sieht man auch so mit gewissen Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen mit Geld.
Jetzt muss ich kurz dazwischen grätschen. WeWork, das war so ein gescheitertes Startup oder was war
das
nochmal?
Nee, es gibt's ja tatsächlich noch. Also es war ein Startup, genau, und mittlerweile ist es ja relativ etabliert, aber es war natürlich auch so eins von diesen Unicorn-Dingern, die halt irgendwie so super überbewertet waren. Und wenn man sich dann die Zahlen genauer angeschaut hat, hat man festgestellt, okay, irgendwie wurde da ganz schön viel dran rumpoliert und es hatte halt sehr viel damit zu tun, dass halt der Gründer des Ganzen, jetzt muss ich gerade mal gucken, weil ich nämlich den Namen nicht aufgeschrieben, der heißt irgendwie Adam Newman und seine Frau hatten halt wirklich sehr interessante Ideen, zum Beispiel hat sie eine Schule aufgemacht.
Ja.
Die We Learn oder so Schule. Die halt quasi angegliedert an WeWork auch dazu beitragen sollte, dass halt Bildung ganz neu gedacht wird. Und ganz viele von diesen ganz super rich Parents irgendwie in New York haben dann ihre Kinder dahin geschickt, aber dann ist die leider pleite gegangen, die Schule, und die Kinder hatten auf einmal keinen Schulplatz mehr mit einem Jahr. Und es war halt einfach nur, also es ist wirklich alles sehr absurd. Ich kann sehr empfehlen, diese Serie sich anzuschauen, weil es wirklich Spaß macht, zu schauen, wie Leute halt einfach komplett abgehen, wenn sie unbegrenzte Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten haben und sich für Genies halten. genau, dann noch eine weitere Menschen ist Peacemaker. Ich habe die Serie leider immer noch nicht fertig geguckt, aber ich fand alles, was ich davon gesehen habe, großartig, und deshalb hätte sie es eigentlich wirklich fast auf Platz 3 geschafft, aber ich wollte es nicht machen, weil ich es halt einfach, weil ich ein Failure bin und es einfach noch nicht richtig fertig geguckt habe.
Das ist ein bisschen hart zu dir, Laura,
nee,
jetzt hier
es
heute.
Ist wirklich, also ich meine, Kritik, wo Kritik Come angebracht on. Ist. Deshalb komme ich jetzt mit einer Serie um die Ecke, die ihr wahrscheinlich da draußen, wenn ihr da jetzt zuhört, denkt, what the fuck? Warum kommen sie damit jetzt an? Aber Lisa und ich haben dieses Jahr, weil wir nämlich auch super spät dran waren, Bridgerton entdeckt.
Oh ja, es ist wirklich, wir sind richtig auf der Trendwelle gewesen, was das anbetrifft.
Ja, krass.
Aber ich muss aber auch sagen, ich hatte da erst keine Lust zu, weil ich irgendwie,
ich auch nicht.
Aber ich weiß gar nicht so genau. Ich glaube, manchmal habe ich das so, wenn Leute so was übertrieben hypen, bin ich so extra skeptisch. Aber ich glaube, ich dachte, das ist einfach nur so. Oder vielleicht war ich nicht in so einem Cheesy-Modus, vielleicht auch?
Ich glaube auch. Also ich glaube, bei mir war es auch beides. Es war halt so, ich habe bei der ersten Staffel nicht geschafft, rechtzeitig draufzuspringen. Und dann haben alle darüber gesprochen irgendwie. Bis in alle Late-Night-Shows haben irgendwie immer mal wieder Bridgerton nebenbei irgendwie erwähnt. Und ich war irgendwann nur noch so, ja, irgendwie, ich bin zu spät dran. ich komme nicht
mehr. Das ist wie ich. Ich habe mir jetzt während der Weihnachtsferien wurde ich von meinen FreundInnen überredet, also von meinen Unileuten, mir Be Real zu holen, was ich vorher auch verweigert habe, weil ich auch dann irgendwann dachte, ja, Be Real ist jetzt irgendwie auch schon wieder tot. Und jetzt habe ich halt Be Real. Und das ist so ein bisschen das Bridgerton.
Das ist so großartig. Das ist der Moment, wo ich endlich alle Notifications von Be Real ausgeschaltet habe.
Jetzt kam ich so, Laura, hast du nicht auch Be Real? Und Laura so, nein, aber ich habe Bridgerton geguckt.
Also Bridgerton, zweite Staffel Bridgerton, ist dieses Mal die Geschichte zwischen Anthony, den wir schon aus der ersten Staffel kennen, und Kate. Und Kate kommt mit ihrer jüngeren Schwester nach London und will eigentlich ihre jüngere Schwester Edwina an den Mann bringen. Aber es entwickelt sich eine richtig geile Hassliebe zwischen Kate und Anthony, und ich war da und hab's genossen, und das ist einfach die beste Guilty Pleasure Serie, die ich dieses Jahr irgendwie, also letztes Jahr 2022 irgendwie finden konnte. Genau, und ich glaube, am meisten hat mich daran erfreut dieses Spiel mit den Erwartungshaltungen. Also das, was Wednesday quasi bei mir nicht geschafft hat, nämlich weil ich schon wusste, worauf es hinausläuft. Das weißt du bei Bridgerton natürlich irgendwie ja auch. Aber die Serie spielt halt einfach fantastisch damit. Und ich hatte damals tatsächlich jetzt, also was heißt damals, ne? Also 2022 habe ich die erste Staffel erst geguckt und dann die zweite Staffel.
Ja, ich auch.
Und die meisten Leute finden ja die erste Staffel viel besser. Mhm. Wegen Mr. Superhot aus der ersten Staffel.
Ja, Regie Jean Page oder wie auch immer man ihn ausspricht.
Aber ich fand die zweite Staffel irgendwie geiler.
Ich
Lisa.
Auch. Ja.
Ja.
Ich bin dabei. Ich bin aber auch so Enemies to Lovers, weil bei solchen Geschichten, das finde ich irgendwie eh immer super. Und die erste war auch gut, aber ich glaube, ich fand manchmal Daphne nervig oder so, ne? Kann das sein? Ich glaube, das war mein. Ich glaube, ich finde auch die zweite ein bisschen besser.
Ja. Ich glaube, ich fand so ein bisschen die Entwicklung von Eloise in der zweiten Staffel teilweise ein bisschen problematisch, gerade was so die Freundschaft angeht. Aber auf der anderen Seite ist natürlich ihre grundsätzliche Entwicklung auch sehr interessant.
Ja, aber da dürfen wir natürlich nicht zu viel verraten, ne? Zumal, falls es noch außer uns jemanden gibt, der Bridgerton noch nicht gesehen hat.
Ich wollte gerade fragen, wie kriegen wir denn jetzt Fabian dazu, dass er Bridgerton guckt?
Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich habe es nicht gesehen, einfach. Überhaupt nicht anspricht. Das klingt so sehr nach einem ziemlichen Hausfrauen-Guilty-Pleasure. Aber ich will ja offen sein, weil zum Beispiel Sex Education hat mich auch jetzt eher nicht angesprochen, oder das Setting oder die Prämisse von Sex Education, habe ich auch gedacht, boah, eine Teenie-Serie über Sex Education, gar keinen Bock, aber die ist halt richtig, richtig gut.
Ja.
Und da wollte ich jetzt mal fragen, ist Bridgerton auch sowas, was so Überraschung richtig gut ist, oder ist es auch schon eher so, it's so bad, it's good, oder wie ist das?
Ich finde es gar nicht, dass es so schlecht ist und dann gut wird, sondern ich finde es tatsächlich gut so. Und ich finde es eigentlich sehr interessant, dass es sehr, sehr viele Männer in meinem Umfeld gibt, die die Serie auch ziemlich gut fanden.
Ah, okay.
Ich glaube, unter anderem, weil ich meine, warum sollten jetzt, also ich finde das auch so ein bisschen, ich finde es ein bisschen schwierig, weil warum sollten männlich gelesene Personen nicht Freude daran haben können, eine Serie sich anzuschauen, die sehr auf Sex und Liebe fokussiert ist. Weil das geht uns ja alle was an.
Also die Serie ist schon irgendwie so ein rosa Bonbon in Serienform.
Ja.
Aber ich finde, ich glaube, das, was es auch so ein bisschen ansprechend macht, ist, dass die Serie aber auch weiß, was sie ist und komplett overboard geht. Also halt auch allein mit den Kulissen und so. Ich habe auch gelesen, ich glaube, die haben tatsächlich auch jetzt extra in Bridgerton ein Studio gebaut, weil die haben, glaube ich, an ganz vielen Originalschauplätzen gedreht. Aber es war immer ein bisschen schwierig, weil da muss man ja auch erstmal eine Drehgenehmigung, ja, das war das Wort, bekommen. Und das heißt, da ist jetzt auch ein, da wird ja auch so ein richtiges Franchise draus jetzt. Es gibt ja auch so eine Spin-off-Serie jetzt mit der Queen.
Ja.
Ich weiß so viel
und
darüber.
Und 3 und 4 ist auch schon confirmed. Das heißt,
genau, es basiert ja alles auf so einer Buchreihe, ne? Das ist vielleicht auch noch ein gutes Argument, weil die Serie sich dann ja auch immer noch so auf die, also auf so gewisse Strukturen schon berufen kann.
Ja. Stimmt.
Ja, Bridgerton.
Ich weiß es nicht. Also ich kann mir total vorstellen, das hat nichts mit deinem Gender zu tun, dass du die Serie einfach nicht mögen wirst. So, einfach anhand deiner Sehgewohnheiten, okay, würde ich jetzt sagen, ist es wahrscheinlich nicht deine Serie.
Vielleicht gucke ich trotzdem mal rein und überrasche dich.
Einfach nur
das Prinzip. Ich glaube, unsere Taktik muss sein, dass wir Fabian sagen, wie sehr er die Serie nicht mögen
will. Schau einfach die Serie nicht. Das ist wirklich komplette Zeitverschwendung, wenn du diese Serie schaust.
Alles klar. Lisa, was ist denn dein Platz 3?
Ja, also wie ja schon ich erwähnt habe, ich habe jetzt leider nicht so eine coole Best-of-Liste, wobei ich trotzdem sagen kann, dass ich aus meinem Ranking Andor rausgelassen habe, unter anderem auch, weil vielleicht jemand anderes in diesem Raum das in seiner oder ihrer Liste hat.
Spoiler-Alert, das ist nicht ich.
Achso, das sollten wir vielleicht nochmal dazu sagen, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir First Come, First Serve, das heißt, wir haben so ein gemeinsames Dokument, da trägt jeder, hat jeder seine Top 3 eingetragen. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass es sich doppelt, weil wir wollen möglichst viele Serien besprechen. Das heißt, zum Beispiel ist auch nur eine in dieser Runde hat House of the Dragon drauf. Das heißt nicht, dass die anderen die doof finden, aber wir haben uns so festgelegt.
Genau, das eine Person, das dann presented quasi,
genau,
weil ein paar Sachen gibt es dann ja schon, die auch mehrere gut fanden. Auf jeden Fall hatte ich auch das Gefühl, dass ich eigentlich noch so ein, zwei Serien nachholen wollte und wo ich dachte, ah, das könnte natürlich auch sein, dass die dann in meinen Top 3 gewesen wären, wenn ich sie dann geguckt hätte. Aber ich habe mich jetzt entschieden, ein bisschen Indie zu gehen in meiner Top 3. Was heißt eigentlich gar nicht so Indie, weil es eine Netflix-Serie ist, aber ein bisschen abseits von...
Kennst die Indie-Plattform Netflix?
Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, von dieser Plattform, aber es ist ein ganz heißer Tipp auf jeden Fall. Und da habe ich eine Serie gesehen, das ist auch eine Adaption und zwar von einer Graphic Novel oder mehreren einer Graphic Novel Reihe und die heißt Heartstopper. Ich weiß nicht, ob ihr die geschaut habt. Laura nickt, Fabian schüttelt den Kopf. Ich erzähle einfach mal, worum es geht. Genau, wie gesagt, das basiert auf der Reihe und das ist von Alice Oseman oder wie auch immer man sie ausspricht. Und die hat auch die Serie geschrieben, was ich schon mal richtig cool finde, weil sozusagen sie sowohl dann das Originalwerk als auch die Serie verantwortet und dann so die komplette kreative Kontrolle hat. Aber ich finde die Serie, oder ich fand sie besonders cool, weil es erstmal halt auch eine queere Serie ist. Und obwohl, okay, ich kann doch erstmal erzählen, worum es geht, ne? Also es ist eine Teenage-Serie oder eine Teenage, was habe ich aufgeschrieben? Queere Coming-of-Age-Serie, beziehungsweise laut Wikipedia-Beschreibung ist es eine Coming-of-Age-Romantic-Comedy-Drama-Serie. Und es geht um Charlie und der verliebt sich in einen Mitschüler von ihm. Und es gibt noch so ein paar Nebenstränge, auch von der Freundinnengruppe von denen und die Serie ist super fluffig einfach. Es ist der Inbegriff von Fluffigkeit. Es werden auch super viele schwierige Themen angesprochen. Also als erstmal so mit dem, sag ich mal, Coming-out-Prozess oder auch Problemen, die man immer noch von anderen Leuten auch bekommt sozusagen, wenn man als queere Person halt oder junge queere Person existiert. Aber gleichzeitig ist irgendwie auch super viel so queer Joy drin, also einfach auch so viele positive Sachen, die man sonst in vielen Sachen nicht sieht. Zum Beispiel, also ich meine, wir haben jetzt ja schon, wie gesagt, das sage ich ja öfter mal im Podcast, mehr Repräsentation als früher, aber vor allem so, ich sag mal so, ja, weiß ich gar nicht, vor 7 Jahren oder so, als ich angefangen habe, mal so nach queeren Sachen zu suchen, war es halt ganz oft so, ja, und die sind jetzt queer und ah, sie sind jetzt zusammen, aber dann wird alles schrecklich. Und das ist halt jetzt bei der Serie zum Beispiel so, dass halt alles ein bisschen ausbalanciert wird. Und was ich auch gut finde, ist, dass es halt auch so reale Teenager sind. Also es sind nicht so diese Euphoria-Teenager. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, was
Euphoria,
reale...
Euphoria-realistischste Serie.
Also ich bin halt so, es gibt ja wahrscheinlich diese Leute vielleicht ein bisschen. Obwohl Euphoria weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde halt, ist einerseits natürlich cool, dass es so viele Teenager-Serien gibt. Also vor allem für die Zielgruppe. Also ich bin ja irgendwie aus Versehen anscheinend auch die Zielgruppe teilweise. Aber dass es halt diese Auswahl gibt. Aber ich finde es teilweise wirklich sehr ins Extreme gezogen, weil die haben halt immer so Sex, Drugs and Rock'n'Roll Probleme, diese ganzen Kinder. Und in der Serie Heartstopper ist es halt so, dass das wirklich so fluffige SchülerInnen halt sind, die halt so Schülerinnenprobleme haben, wie so, ja, ich bin jetzt in die Person verliebt und oh nein, jetzt ist dieses Sportturnier und ich mag aber gar keinen Sport oder irgendwie solche Sachen halt. Und die haben auch Leute gecastet, die halt auch vom Alter her, ich weiß gar nicht, ob sie im selben Alter sind, aber auf jeden Fall kommen die auch eher ans Alter ran und die sehen auch aus wie Highschool-Leute oder ja, Menschen, die zur Schule gehen und nicht irgendwie in ihren 30ern sind oder so. Und ja, ich finde, das ist eine coole Empfehlung. Also es dreht sich halt um so ganz viele Themen, also wie gesagt, so Sexualität, Freundschaft, ja, so Selbstfindung auch und ist auch so eine, wenn man einfach mal was sehen möchte, was irgendwie so, wo man einfach so gute Laune von bekommt. Und das hatte ich nach dieser Serie und es wird auch weitere Staffeln geben und da freue ich mich drauf.
Ich freue mich auch sehr darüber. Ich muss sagen, ich hatte die Serie tatsächlich auch auf meine Top 3 gepackt.
Aber hast du bist,
ich habe schon gesehen, du hast sie da schon.
Da habe ich reingesneakt.
Dementsprechend aber absolut gerechtfertigt hier erwähnt, weil das wirklich auch eine meiner Lieblingsserien letztes Jahr war. Und ich glaube, Fun Fact, Kit Connor, ja. Krass guter Schauspieler. Also der hat mich tatsächlich noch am meisten abgeholt in der Serie. Also noch mehr als die anderen, die sind alle fantastisch.
Ja,
aber er hat mich so krass abgeholt, weil er mich einfach so irgendwie berührt hat. Er ist die Stimme von Panta Lyman in His Dark Materials.
Echt?
Ja. Und ich war nur so, oh mein Gott.
Ja, das ist ja witzig.
Ja.
Es kommt übrigens, by the way, auch irgendwann in der Serie, ich werde jetzt nicht sagen, wer es ist, aber eine sehr bekannte schauspielende Figur auf einmal vor. Ich wusste das nicht. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass diese Figur halt eine Rolle spielt in der Serie. Und ich habe mich sehr gefreut, weil ich die Person sehr gerne mag. Da ein bisschen Spannung aufzubauen. Laura erinnert sich scheinbar nicht oder weiß nicht, wen ich meine.
Wen meinst du denn jetzt?
Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt gerade einen Tipp geben kann.
Warum kannst du es nicht sagen?
Weil ist das nicht ein Spoiler dann? Oder
schauen, wenn es eine Überraschung ist.
Also ich finde, vielleicht ist das für andere Menschen nicht überraschend. Also ich wusste es halt irgendwie nicht und dann habe ich mich gefreut. Aber ich kann es jetzt einfach nicht sagen, weil dann sind Leute so,
okay.
Oh, jetzt muss ich die Serie gucken, weil Lisa gesagt hat.
Ich muss jetzt nochmal googeln, wen du meinen könntest.
Ja, also ich glaube, für dich ist es wahrscheinlich einfach eine normale Person, die mitspielt. Aber ich wusste halt vorher einfach nicht, dass die gecastet wurde und dann habe ich mich gefreut.
Das ist doch schön. Und ich glaube, gerade im Jahr 2022 haben wir auch den ein oder anderen Anlass gebraucht, um uns zu freuen.
Ja, das stimmt.
Kommen wir von der Indie-Serie zu einer Blockbuster-Serie. Laura, was ist denn dein Platz 2?
Hast du deinen Platz 3 schon genannt?
Ja.
Was war denn jetzt eigentlich dein Platz 3?
Dass ich keinen Platz 3 habe.
Ach so, das ist dein Platz 3 gewesen?
Ja.
Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Ich habe das aber auch nur so halb gecheckt. Erst dachte ich, dass es dein Platz 3, also dass du quasi 2 auf Platz 2 hast. Und dann dachte ich aber, du willst nur random noch von anderen Serien erzählen.
Nö.
Ach so. Ja, guter Move auf jeden Fall.
Okay.
Nicht schlecht.
Alles klar. Okay, mein Platz 2 ist Stranger Things, weil ich die 4. Staffel einfach so, so, so toll fand. Und da gibt es eine ganze Podcast-Episode zu, wo ich irgendwie eine Stunde lang darüber erzähle, warum ich die 4. Staffel so toll fand. Ich gehe davon aus, dass eigentlich fast jeder Stranger Things irgendwann mal gesehen hat. Also zumindest alle Leute, die Stranger Things gucken wollen könnten, hätten es wahrscheinlich schon gemacht. Und ich hoffe, dass ihr alle durchgehalten habt bis zur 4. Staffel, weil die 4. Staffel einfach großartig ist und wirklich wieder an die Magie der ersten Staffel anschließt und so viele ikonische 2022 Momente hervorgebracht hat, wie, glaube ich, keine andere
Serie.
Der
Kate Bush-Song.
Nicht. Kate Bush einfach wieder in den Charts. Millionen nochmal irgendwie abgeräumt, weil halt einfach jeder dieses Lied überall unter alle TikToks, unter alle Instagram-Reels gepackt hat. Und ich weiß nicht, also ich mag an der Serie, in Serie vor allen Dingen diese Kombination aus, aus visuellen Elementen, die ich einfach fantastisch finde. Ich finde, die ist einfach wahnsinnig toll gefilmt. Ich mag total die Farben, ich mag total die, die Kameraeinstellungen, die sie wählen. Also es ist wirklich, also es sticht für mich visuell immer wieder aus diesem Einheitsbrei, der dann auf Netflix dann doch irgendwie oft irgendwie vorherrscht, einfach heraus, weil sich da Leute wirklich Gedanken darüber gemacht haben, wie sie es visuell umsetzen wollen. Und es sind tolle Charaktere. Es sind einfach fantastische Charaktere, von Eleven bis zu Max. Ich liebe Max einfach überall.
Ja, Max ist, also Sadie Sink ist ja auch so ein Breakout-Star jetzt irgendwie gewesen, ne?
Ja.
Dieses Jahr. Letztes Jahr. Mann, ich denke die ganze Zeit irgendwie, weil wir über die Serien von 2022 reden, dass es in diesem Jahr ist. Aber das ist falsch. Das darf ich nicht mehr sagen.
Ich glaube, ich darf auch nicht diese Serie erwähnen, ohne ganz kurz auch den Namen Eddie zu erwähnen. Weil ich glaube, auch Eddie hat halt einfach, also ich persönlich kenne Menschen, die bis heute der Eddie-Mania unterliegen. und das finde ich auch so fantastisch, dass eine Serie das hinbekommt, einfach so eine krasse Fanbase für einen Charakter, der wirklich ein Nebencharakter ist, aufzubauen, weil der aus dem Nichts kommt und die Leute wegfegt, bis hin zu weiß ich nicht, was für Unterhaltung und Reddits und hast du nicht gesehen, wo darüber spekuliert wird, was ist mit Eddie, was könnte er noch für eine Funktion haben in dieser Serie und was könnte überhaupt seine Daseinsberechtigung sein? Also es ist wirklich schön. Es ist schön zu sehen, was für eine Fanbase Stranger Things hervorbringt.
Also seine Daseinsberechtigung war ja, das krasseste Gitarrensolo aller Zeiten zu spielen in der Serie.
Das stimmt.
Ja.
Aber no Spoiler. Aber no Spoiler. Dementsprechend, also ich kann die vierte Staffel tatsächlich jedem ans Herz legen.
Und wir sind ja auch alle gespannt, wie es dann weitergeht. Da haben wir ja unter anderem bei GigaTV Mac auch ein Video dazu gemacht. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Vielleicht verlinke ich es in den Shownotes, vielleicht auch nicht. Mal sehen.
Mal sehen, es bleibt spannend.
Ja. Lisa, was ist denn dein Platz 2?
Mein Platz 2, um mit meinem Indie-Streak weiterzumachen, ist von der Indie-Plattform Prime Video.
Vielleicht habt ihr davon geschrieben. Gehört.
vielleicht aber auch nicht. Und zwar ist das die Serie A League of Their Own, beziehungsweise eine Klasse für sich, heißt die, glaube ich, auf Deutsch. Oder nein, ich weiß, dass sie auf Deutsch so heißt. Und es gibt einen Film, der gemacht
Gina
wurde.
Davis.
Mit Gina Davis. Der, glaube ich, aus den 90ern ist.
Und Rosie O'Donnell, ne?
Ist sie da auch schon mit drin?
Ich dachte.
Okay, über den Film habe ich erschreckend wenig. Ist nicht Madonna in dem Film?
Und Madonna?
Ja. Ja, über den Film will ich aber gar nicht reden, deswegen habe ich auch keine Informationen dazu, weil ich ihn nicht gesehen habe. Auf jeden Fall gibt es diesen Film. Der hat auch schon auf wahren Ereignissen basiert und jetzt kam quasi die Serie dazu raus. Das ist kein Remake vom Film direkt, aber halt auch so ein bisschen, ja, einerseits inspirierend vom Film, aber andererseits auch ein bisschen ergänzend. Also ich kann ja mal sagen, worum es geht. Und zwar spielt die Geschichte im Jahr 1943 und soll in der Serie so ein bisschen zur Stärkung der Moral oder allgemeinen Unterhaltung ein Frauen-Baseball-Team gegründet werden und das erste Frauen-Baseball-Team in Amerika oder in den USA. Und genau, darum geht quasi die ganze Serie und auf jeden Fall ist es auch angelehnt an wahre Ereignisse. Also die haben auch mit Leuten gesprochen, die dann quasi damals gespielt haben und deren Erfahrungen auch mit eingeflochten. Und genau, der Fokus liegt auf der Person Carson Shaw und ihrem Team. Also es gibt quasi zwei Handlungsstränge. Einmal dreht sich das so um das Team und die Entwicklung, wie die quasi dann in diese Liga kommen und spielen und diese ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dann gibt es noch einen Nebenstrang, das fand ich besonders cool, weil ich habe ja den Film nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass in dem Film vernachlässigt wurde, dass ja sozusagen es ja einerseits schon mal zu der Zeit super schwierig für Frauen war oder die halt die Erfahrungen, die Frauen damals gemacht haben, aber bis auf eine kurze Szene, so ein kurzes Cameo quasi außer Acht gelassen wurde, dass die Erfahrungen von schwarzen Frauen ja nochmal komplett anders und viel schlimmer waren. Also deswegen gibt's in der Serie, was ich ganz cool finde, im Gegensatz zum Film, einen Handlungsstrang, der nochmal eine schwarze Spielerin verfolgt, die quasi nicht mitmachen durfte im Team und eine Freundin von ihr, die so Comiczeichnerin ist und die bewirbt sich quasi parallel, da wir parallel in quasi, ja, es ist eigentlich eine Liga für schwarze Leute spielen Und es wird immer so ein bisschen zwischen diesen beiden Handlungssträngen so hin und her geswitcht. Und die werden auch ganz smart verbunden. Das finde ich tatsächlich auch ganz cool. Und in diesem quasi anderen Strang, also in diesem Team, das was dann tatsächlich gegründet worden ist, gibt es dann auch eine Liebesgeschichte von Carson und einer anderen Person in dieser Serie. Und das ist einerseits auch, ja, auf jeden Fall sehr schön, aber andererseits sind es leider halt auch die 40er Jahre und die Serie hat jetzt auch nicht alles gesugarcoated. Also es gibt eine Episode, die ist wirklich krass, also für mich persönlich jedenfalls. Ich habe auch, als ich die Serie beendet habe, echt mega geheult. Also es kann auch sein, dass ich da eh vielleicht gerade nicht, na, ich hatte einen normalen Tag, nee. Ich glaube, die Serie war wirklich einfach, also die hat mich sehr emotional mitgenommen so und genau, ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch beiden oder bei euch da draußen allen dann auch so sein wird, aber abgesehen davon ist sie auch einfach sehr gut gemacht. Also selbst wenn man jetzt nicht so auf so, sag ich mal, die Sportthematik an sich steht, sind trotzdem diese ganzen Erzählungen zwischendrin sehr schön. Und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich finde es cool, wie die aufgebaut ist, also mit diesem Hin- und Her-Switchen und der Verbindung, wie das gemacht wurde. Und wollte ich noch irgendwas dazu sagen? Ich gucke gerade mal in meiner Notes, die ich natürlich nicht habe. Genau, nee, aber es ist natürlich auch sehr eine sehr female-fronted Geschichte. Also es sind sehr viele starke Frauen und es wird halt, wie gesagt, nochmal darauf hingewiesen, dass halt schwarze Frauen bei Feminismus oder feministischen Ereignissen nicht unbedingt inbegriffen waren und sind. So. Ja, also schöne Serie. Ist bei mir jetzt auf Platz 2, aber ich war auch so ein bisschen, also die hat mich wirklich, ich glaube, das war die Serie, die mich wirklich am meisten mitgenommen hat dieses Jahr. Auch wenn es vielleicht jetzt noch von einer anderen Serie, also in meinem Ranking übertroffen wird, aber auf jeden Fall auf der Ebene, auf der emotionalen Ebene war das auf jeden Fall mein Favorite.
Kann ich bestätigen. Ich habe auf jeden Fall sehr viele Nachrichten von dir, die das beweisen.
Ich habe dich auch dazu gebracht, die Serie zu gucken, aber ich glaube, du hast sie noch nicht zu Ende gesehen, ne?
Ich habe sie nicht zu Ende geschaut. Mir fehlen, glaube ich, 2 Folgen oder so noch.
Ja, aber es ist nicht so eine First-Kill-Sache, ich verspreche es dir.
Nee, es ist auch keine First-Kill-Sache. Es ist eine qualitativ total hochwertige Serie und ich gebe dir in allem, was du gesagt hast, recht. Sie hat mich halt nicht so abgeholt, weil ich glaube, ich einfach dieses ganze 40er-Jahre-Baseball-Ding dann irgendwie nicht so ganz meins war. Aber ich fand viele, viele Sachen sehr, sehr interessant und habe das dann auch gerne geschaut. Mhm. Ich fand gerade den kompletten Strang irgendwie mit der schwarzen Spielerin sehr viel interessanter als die andere Geschichte und habe mich immer gefreut, wenn wir dann wieder zu ihr zurückgesprungen sind. Aber ich glaube, das war dann genau der Punkt. Also diese ganze, ja, ich weiß auch nicht, also die ganzen Spielerinnen, die Verbindung, absolut legitime Serie, ne? Sie muss erzählt werden, aber ich war vielleicht dann irgendwie nicht die richtige Audience.
Es ist ja auch manchmal einfach so, also jetzt auch nochmal, quasi wir sitzen jetzt hier so und sprechen über unsere Lieblingsserien. Manchmal ist es so, dass selbst wenn Sachen, also sag ich mal, handwerklich gut sind, sind so viele Sachen einfach so subjektiv, ob man irgendwas mag oder nicht. Und das ist so, ich finde manchmal so vor allem für uns als so Personen, die über Film und Serien sprechen, es wird manchmal dann so gesagt, wenn wir einmal, ja, ich sag mal, irgendwas kritisieren an einem Film oder einer Serie, dann kommt ganz oft so, ja, wieso hasst ihr denn das jetzt komplett? Warum findet ihr das scheiße? Und ich denke mir so, also einerseits, nur wenn man Sachen kritisiert, ist es ja nicht automatisch, dass wirklich alles schlecht ist. Man findet vielleicht nur eine Sache so ein bisschen kritikwürdig. Und andererseits ist es manchmal wirklich einfach persönlicher Geschmack oder bestimmte Formate resonieren mit einem einfach mehr als mit anderen aufgrund von, keine Ahnung, persönlichen Erfahrungen oder Geschmack. Nochmal so, just to put it out here. Ihr wisst das wahrscheinlich alle, aber das fällt mir manchmal so ein bisschen so auf, dass so einfach auch so was vernachlässigt wird, ganz oft in solchen Diskussionen an so. Ja, das Wort zum Sonntag.
Nee, da hast du vollkommen recht mit. Also, ja.
Ja.
Fabian, hast du die Serie gesehen?
Nein, ich habe tatsächlich, glaube ich, alle Serien, die ich geguckt habe, um den Kein Platz 3 zusammengetragen. Das sind alle Serien aus dem vergangenen Jahr. Und
alle Serien, die du gesehen hast?
Ja.
What?
Okay. Wenig?
Ich habe das Gefühl, ich habe
noch ein Privatleben.
Ich weiß gar nicht, wie viel ich insgesamt geschaut habe. Ich habe das ja nicht zusammengetragen. Ich werde das mal im Nachhinein machen und dann reiche ich das nach.
Als er das jetzt gerade gesagt hat.
Ich habe das Gefühl, ich weiß das gar nicht. Habe ich, Ja, doch, vielleicht war es auch einfach viel.
Ich gucke also einfach manchmal.
Für mich
so.
Ist es viel, weil ich ja eigentlich nicht so der Serienfan bin.
Ich
schaue mir lieber Filme an, die dann nach 2,5 Stunden vorbei sind. Ne?
Ja, darüber haben wir letztens gesprochen. Ich muss sagen, bei mir hat sich das so krass geschiftet und ich bin mittlerweile wirklich absoluter Serienfan. Ich schaue fast überhaupt gar keine Filme mehr und ich bin immer enttäuscht, wenn Filme dann nach 2 Stunden vorbei sind, weil ich immer frage, wo ist denn der Rest?
Bei mir kommt das immer so phasenweise. Also jetzt gerade habe ich eine richtige Filmphase. Ich habe jetzt mal wieder ein paar Filme nachgeholt. Ich habe schon gestern erzählt im Büro, ich habe jetzt endlich mal die Paddington-Filme gesehen. Die habe ich vorher nicht gesehen und ich liebe sie. Es sind meine neuen Comfort-Filme. Ja. Aber letztes Jahr war zum Beispiel für mich so voll das Serienjahr. Also ich habe immer noch Filme auch geschaut, aber es war so ein sehr... Es kamen einfach viele Serien raus und ich habe das Gefühl, bei mir wechselt das manchmal so ab, weil vor allem, wenn ich jetzt eine Zeit lang nur Serien geschaut habe, dann denke ich irgendwann so, ja, ach, irgendwie willst du dann mal wieder ein paar Filme nachholen, die du noch nicht geguckt hast und die irgendwie mal rauskamen jetzt die letzten Jahre. Ne, so ist das mit dem Content.
Ja, ich weiß nicht, also ich schaue dann im Durchschnitt wahrscheinlich echt zu wenig Filme. Weil ich glaube, wenn wir dann in 2 Wochen über die besten Filme reden, dann da werde ich irgendwie, ich weiß jetzt schon zwar, welche meine sein werden, aber trotzdem habe ich da mehr gestruggelt, die zu finden.
Bei meinen Filmen, muss ich jetzt noch kurz sagen, bevor wir jetzt noch ewig darüber reden, ist es auch manchmal das Problem, dass ich Filme deutlich häufiger rewatche als Serien. Also ich gucke halt auch zum Beispiel jedes Jahr dann nochmal alle Herr-der-Ringe-Filme, nochmal alle Star-Wars-Filme und Harry Potter. Filme oder halt einige davon, sodass sich das dann auch sehr oft so wiederholt. Bei Serien habe ich das nicht so. Also ich gucke schon mal was doppelt, aber eigentlich nicht so. Also oder es muss auf jeden Fall noch mehr Zeit vergehen bei Serien irgendwie. Naja, so ist das. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren eigentlich.
Bei Platz 2, aber mir fällt keine Überleitung ein.
Dann hat es jetzt einfach keine Überleitung. Manchmal ist das
unbefriedigend. Apropos unbefriedigend? Nee, genau das Gegenteil davon ist mein Platz 2, nämlich die 6. Staffel von Better Call Saul. Die habt ihr vielleicht schon vergessen, die lief auch im vergangenen Jahr. Und ich glaube, es ist objektiv gesehen für mich tatsächlich die beste Serie des Jahres, wahrscheinlich mit einem Mid-Season-Finale, das so unfassbar spannend war, obwohl es witzigerweise gar nicht von den Macherinnen und Machern so geplant war.
Warum ist sie nicht auf Platz 1 dann?
Dazu komme ich gleich.
Ja, was ist da los?
Aber ich möchte sie nochmal ein bisschen loben, bevor es soweit ist. Also sie ist einfach fantastisch gefilmt. Every frame a painting. Wie viel Gedanken sich die gemacht haben bei der Inszenierung dieser Serie ist unfassbar. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind natürlich auch großartig. Und dann ist es auch einfach gut geschrieben. Und es ist ja ein Prequel. Also das muss man halt auch nochmal hinbekommen. Eine Prequel-Serie zu schreiben zu einer anderen, die von vielen als die beste Serie aller Zeiten gilt, nämlich Breaking Bad, und dass sich das gut ineinander einfügt. Es hat zum Beispiel einer bei uns in den Kommentaren geschrieben, der hat die Serien tatsächlich chronologisch geguckt. Also der hat erst Better Call Saul geguckt, dann Breaking Bad und dann El Camino. Und der oder die Nutzerin hat gesagt, das hat echt wunderbar funktioniert. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Und dann, was ich so großartig finde an der 6. Staffel, ist aber auch das Finale, über das ich jetzt, weil es spoilerfrei ist, nicht so viel reden kann. Denn das Finale ist nicht nur großartig, sondern Achtung, Hot Take, es gefällt mir auch besser als das Finale von Breaking Bad. Darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, dass es viele gibt, die das Finale von Breaking Bad kritisieren, aus gewissen Gründen. Und also nicht nur gefällt mir das Finale von Better Call Saul besser, ich finde, es macht nachwirkend oder rückwirkend das Finale von Breaking Bad besser.
Okay, das ist aber krass, wenn man bedenkt, dass die Serie danach kam. Ich muss ja sagen, ich habe Better Call Saul bis heute nicht gesehen und deswegen kann ich voll nicht mitreden gerade. Aber ich habe das Gefühl, einfach durch die Filmbubble, dass das so doll im Diskurs war, dass man manchmal so vergessen hat, dass es eigentlich ein Breaking Bad Spin-off ist.
Ja, es ist schon was anderes. Sie hat sich ja auch im Verlauf der Staffeln stark gewandelt. Das war ja in der, sag ich mal, Staffel 1 oder so eine ganz normale Anwaltsserie. Und je mehr sich die Staffel oder je mehr sich die Serie an Breaking Bad angenähert hat, desto mehr Elemente kamen ja auch aus der Serie mit rein. Also die ganze Drogenproblematik zum Beispiel oder die Kartellsachen und so wurden ja erst später thematisiert und deswegen hat sich die auch stark gewandelt. Du hast vorhin gesagt, so von wegen so Serien oder generell Filme und Serien sind ja auch so was sehr Subjektives. Mhm. Und da habe ich auch viel gelesen, so unter unseren Videos in den Kommentaren, dass viele auch sagen so, die war super langweilig, warum findet ihr die so gut, die Serie? Und ja, kann ich teilweise verstehen, es ist so das Gegenteil von Wednesday. Ja. Also das Pacing ist halt einfach ganz ein anderes und die Figuren sind halt auch ganz anders geschrieben und man muss sich auf die Serie einlassen. Also das ist tatsächlich so eine Rotwein-Genießer-Serie. Ja. Das ist keine Gehirn-aus-Abschalt-Serie, aber das hat mir eben so gut gefallen. Warum nicht Platz 1? Ja, nun, ich glaube, ich beziehe mich da auf das Argument von Marco Risch, der ja gesagt hat, in eine Top 3 der besten Filme gehören keine zweiten Teile oder dritten Teile, weil die ja aufbauen auf dem, was davor kam. Und insofern, das Argument würde ich jetzt einfach hier nochmal bemühen, weil Staffel 6 baut ja quasi auf den Stärken der vorherigen Staffeln auf. Also die Character Arcs sind ja davor, die Basis ist ja davor gelegt worden. Und deswegen finde ich, will ich das nochmal anders ehren, den Platz 1, der das nämlich anders macht.
Mhm, okay. Ich stimme da Marco übrigens auch gar nicht zu.
Hashtag kontroverse Thesen werden hier aufgestellt.
Ja. Na, weil das ja auch eine Kunst ist, das zu nehmen und dann nochmal weiterzuerzählen. Also das darf man ja auch nicht unterschätzen, ne? Also wenn du, gerade wenn du eine Fortsetzung hast, die vielleicht gar nicht darauf angelegt war, überhaupt eine Fortsetzung zu haben, also weil er hat ja spezifisch auch nochmal über Filme geredet, bin ich mir nicht sicher, ob es nicht sogar die größere Kunst ist, einen zweiten oder dritten Teil zu machen, der besser ist als der erste.
Aber es
Teil.
Ist nicht OG, Laura.
Es ist nicht OG, aber es ist tatsächlich schwierig.
Aber ich weiß, was du meinst. Ja, es ist ja ein originales Produkt, aber ich meine, die Inspiration dafür ist dann ja schon geschehen vor dem zweiten Teil. Also ja, ich weiß nicht, wem ich zustimme, ich sage einfach nur Sachen.
Okay.
So. Ja. Müssen wir selber mal drüber nachdenken. Schreibt uns doch mal irgendwie bei Spotify, aber so sagt man das nicht. Immer hier, sprich mit uns, seid Jellyfish, schreibt uns mal, was ihr denkt. Das interessiert mich jetzt auch tatsächlich.
Und jetzt würde mich interessieren, Laura, was ist denn deine Top-Serie des vergangenen Jahres?
Meine Top-Serie des vergangenen Jahres ist von der Indie-Plattform Apple TV Plus.
Ja.
Das ist tatsächlich mehr Indie.
Ja, das ist wirklich mehr Indie als alles, was ich bisher gesagt habe. Ja, das stimmt.
Severance. Ich glaube, keiner von euch beiden hat die Serie bisher gesehen.
Nee, da steht auf dieser Liste von, ich glaube, es wäre in meiner Top-Liste gewesen, wenn ich sie geguckt hätte. Aber erzähl mal, ob es wirklich so ist. Also anscheinend ja schon, weil es ja dein Top 1 ist. Aber.
Okay, also ich fasse mal ganz kurz die Handlung zusammen, damit ihr auch wisst, um was es eigentlich überhaupt in Severance geht. Weil ich glaube, viele Leute haben die Serie nicht gesehen. Merkt man vielleicht daran, dass zum Beispiel auf IMDb hat sie eine Bewertung von 8,7, aber es sind nur 100.000 Bewertungen. Aber jeder, der sie gesehen hat, fand sie wohl sehr, sehr gut. Genau, also es geht um Mark, gespielt von Adam Scott, und der hat seine Frau verloren und fängt deshalb an, in einer Firma zu arbeiten, die da heißt Lumen Industries. Und bei Lumen Industries ist es so, dass wenn du in dieser Firma arbeitest, erstmal ist schon der ganze Style der Firma sehr, sehr interessant, weil es sieht so ein bisschen wie eine Mischung aus Raumschiff und noch irgendwas anderem aus.
Das ist mega geil.
Also es ist sehr minimalistisch, es sind sehr viele weiße Gänge. Es fühlt sich alles schon sehr weird an. Aber der Clou bei der ganzen Geschichte ist, dass quasi eine Severance, also eine Splittung des Bewusstseins stattfindet. Und zwar gibt es den Inni, der in der Firma arbeitet.
Ist das wie ein Drinni, oder?
Genau, es ist wie ein Drinni, nur es ist halt ein Inni.
Ah.
Und es gibt den Audi, das ist die komplette Persönlichkeit draußen. Das heißt, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Firma reinkommen, steigen sie in einen Aufzug ein. Und wenn sie in diesen Aufzug dann eben hochfahren zu ihrer Arbeit, wechselt ihre Person.
Das ist irgendwie krass. Also ich wusste, dass die Serie davon handelt, aber jetzt, wo du es erzählst, finde ich es irgendwie wieder krass.
Also es ist auf eine gewisse Art und Weise, also es eröffnet, hat mir für mich total viele philosophische Fragen eröffnet, irgendwie auch über Work-Life-Balance. Also hast du beispielsweise eine bessere Work-Life-Balance, wenn du den kompletten Arbeitsteil ausblenden kannst. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine total interessante Frage, was mit deinem Inni quasi ist.
Ja.
Weil der kennt ja draußen überhaupt gar nicht. Der hat komplett gar keine, also die wissen nichts mehr über ihre Vergangenheit, gar nichts.
Oh Gott.
Sie sind aber trotzdem natürlich intelligent genug, um auch ihrer Arbeit nachzugehen. Sie können mit den anderen interagieren. Also sie sind jetzt nicht irgendwie zurückgeworfen irgendwie auf ihr zweijähriges Ich, sondern sie sind wirklich mit Mitte 30 quasi nur ohne Erinnerung in dieser Innenarbeitswelt.
Also es ist einfach rausgefiltert quasi.
Es ist komplett rausgefiltert, ist komplett geteilt. Und genau, und es ist natürlich, also was passiert halt mit einem Menschen, wenn du nur drin bist, wenn du immer nur arbeitest? Was passiert mit einem Menschen, wenn du nur draußen bist und nur draußen, also die Arbeit überhaupt gar nicht mitbekommst? Mhm. Und auch total interessante Frage, mit der ich mich auch immer wieder so privat auch beschäftige, ist, wie viel Erinnerung hast du eigentlich in deinem Körper drin? Und wie beeinflusst das ja auch nochmal? Ja, also kannst du teilweise auch an Sachen erinnern, die dein Körper, weil das ist ja der gleiche Körper, den die sich teilen, erlebt hat, ohne dass dann dein Bewusstsein da war, um es mitzuerleben. Also sehr, sehr, sehr viele philosophische Fragen.
Klingt richtig cool.
Die da aufgemacht
werden. Aber halt
werden.
Auch irgendwie, ja, ich glaube, ich werde auch richtig viel drüber nachdenken, wenn ich es gucke.
Ja. Und also grundsätzlich interessant, erstmal irgendwie so ein bisschen zum Hintergrund irgendwie. Also dieses Skript ist schon eine ganze Weile durch Hollywood gelaufen. Also der Showrunner Dan Erickson hat das irgendwie schon 2016, ist das irgendwie mal so aufgetaucht auf diversen Listen, die in Hollywood zirkulieren, und wurde dann eben von der Produktionsfirma von Ben Stiller aufgekauft. Und der hat das jetzt auch umgesetzt und der hat auch bei 7 Episoden von den insgesamt 9 Episoden Regie geführt. Und ich sag euch, visuell ist es fantastisch. Also es ist wirklich, es sieht so schön aus. Und ich meine, ich habe schon so oft darüber gesprochen, dass halt Apple TV Plus Serien einfach immer besser als der Rest aussehen, weil du merkst das Budget, du merkst, dass da Qualität über Quantität gestellt wird, du merkst, dass sie sich wirklich, dass sie sich einfach auf was fokussieren und halt einfach nicht irgendwie super viel irgendwie raushauen wollen, sondern was sie raushauen, das ist halt einfach, das sitzt halt einfach. Das wird auch wirklich von Menschen gemacht, die halt ein tolles visuelles Bewusstsein haben. Also das erstmal schon, dass diese Serie einfach visuell auch irgendwie wahnsinnig toll irgendwie ist und überzeugt. Und dann halt einfach eben diese ganzen philosophischen Fragen, die dazukommen. Und das Ganze erinnert mich total an meinen absoluten Lieblingsfilm aller Zeiten, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Heißt auf Deutsch Vergissmeinnicht.
Nee, auch nicht. Aber das ist mit Queen Kate Winslet und der ist schon seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist.
Der hat so einen ganz furchtbaren Trailer, der das so als Hippie-Dippie-Rom-Com anteasert und dann ist es das gar nicht, ne?
Echt?
Ich glaube schon.
Ich glaube, dann habt ihr den Trailer nie gesehen. Also ihr müsst den Film also sowohl ihr zwei als auch jeder draußen, der diesen Film noch nicht gesehen hat, schaut auf jeden Fall diesen Film. Ist von Charlie Kaufman, der zu dieser Zeit wirklich die besten Skripte Hollywoods rausgehauen hat. Regie hat Michel Gondry geführt. Ist mit Jim Carrey und Kate Winslet. Absolut großartiger Film. Und der spielt aber eben auch genau mit dieser ganzen Geschichte. Da geht's halt darum, dass jemand eine Person aus seinem Gehirn löschen kann. Ja, und das ist ja so ein bisschen das, was hier auch aufgegriffen wird, ne? Und das Staffelfinale hatte im Moment gerade bei IMDb eine Bewertung von 9,7.
Oh, wow.
Weil es so großartig ist. Also ihr könnt euch wirklich, also die Serie ist von Anfang an krass, aber die baut auf.
Wie viele Folgen hat sie?
Also
9 Folgen, okay. Wie lange sind die, so eine Stunde dann?
Eine Stunde.
Ja, okay.
Ja.
Ich bin wirklich, also ich habe wirklich Bock auf die.
Ja.
Also, ja, klingt richtig cool. Auch ein interessantes Subgenre von Laura, Filme und Serien, wo Leuten Erinnerungen rausgebaut werden.
Ja, weil es halt
kannst irgendwie... Kannst du eine Letterbox-Liste anlegen.
Ja. Naja, weil es irgendwie auch, ich finde es ein interessantes Gedankenspiel, ne? Also, ja.
Ja, das stimmt.
Es erinnert mich ein bisschen an das Videospiel, was ich gerade zocke, Prey. Das kennt ihr wahrscheinlich beide nicht, aber ich versuch's mal gerade ganz kurz nur anzureißen, weil das ist ja ein Serien- und Film-Podcast, kein Videospiel-Podcast. Und zwar geht's darum, dass da sogenannte Nanomods entwickelt wurden. Die kann man sich, also die muss man sich so mit so einer Art Pistole ins Auge schießen und dann geht's ins Gehirn rein. Und dann kann sich quasi jeder, jede Fähigkeit, die es auf der Welt gibt, aneignen. Also du kannst zum Beispiel sagen, ich würde jetzt gern, keine Ahnung, Schachmeister sein, Schachgroßmeister. Zack, so, jetzt bin ich Schachgroßmeister und kann gegen Magnus spielen.
Wie bei Matrix.
So, das Problem ist nur, wenn du diese Neuromods deinstallierst, verlierst du alle deine Erinnerungen, die du gemacht hast, nachdem diese Neuromod installiert wurde. Und die Frage ist dann natürlich auch so ein bisschen, würdest du das dann trotzdem machen, würdest du dir die trotzdem installieren? Auch auf die Gefahr, dass du dann, wenn die vielleicht mal irgendwie ausgebaut werden muss oder so, all deine Erinnerungen verlierst.
Lifehack, einfach nichts mehr erleben, nachdem du das reingesetzt hast.
Genau, das erinnert mich nur daran, ich wollte auch mal was sagen.
Ja, ist in Ordnung.
Ja, von einer Prestige-Serie vielleicht zur nächsten. Lisa, dein Platz 1 ist?
Ja, ich führe meinen Indie-Streak vor, und zwar ist das die Serie House of the Dragon. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt.
Echt? Um was geht's da?
Um Häuser und Drachen.
Drachen, also, die in Häuser gehen.
Genau. Die sind dann halt so. Und es ist eine Targaryen-Telenovela. Nein, es ist natürlich.
Das pitche ich. So eine Drachen-WG. Ja. HBO oder Netflix, wenn ihr noch ein paar Millionen übrig habt, wir machen das.
Die haben so super so die Probleme dann, weil immer alle aus Versehen irgendwas abbrennen, weil die das Feuer dann nicht so kontrollieren können und so. Und,
Oh, Walter, hast du schon wieder die Küche in Brand gesetzt?
So wie bei die Sims, wenn du irgendwas kochst und dann brennt auf einmal der Herd. So ist das bei denen jeden Tag. Ah. Ja, das ist natürlich, worum es geht, aber worum es eigentlich geht, ist, ich kann es ja nochmal kurz anreißen. Es ist ein Game of Thrones Prequel. Für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben, unseren Podcast hören. Ich weiß, es ist eine unwahrscheinliche Zwischenmenge, aber es könnte ja sein. Und das dreht sich alles um die Geschichte von der Familie Targaryen, so circa 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones. Und wir lieben die Serie, denn sie ist extrem gut gemacht. Also man merkt natürlich, dass es da so ein gewisses Budget gab dafür, dass es halt, der Vorgänger dieser Serie so ein bisschen bekannt war. Darauf folgte dann ja diese Indie-Serie. Also es ist einfach sehr hochwertige High-Fantasy und es gibt Drachen. Drachen sind geil, wir lieben Drachen. Und was ich besonders cool an der Serie halt auch finde, ist, dass nicht wie bei Game of Thrones halt ich finde die Frauenrollen einfach nochmal ein bisschen besser gelungen als in Game of Thrones. Also es ist einfach nicht so brutal, Frauen werden nicht so brutal behandelt. Es ist natürlich auch sehr weiblich her zentriert, die ganze Geschichte im Prinzip. Also es dreht sich ja quasi um die Ereignisse zwischen zwei weiblich gelesenen Personen. Und ich finde, ich weiß gar nicht, was ich da noch zu sagen soll. Das haben wahrscheinlich eh alle das gesehen. Aber ich sage jetzt trotzdem, wir haben ja schon so viel drüber gesprochen, aber ich sage auch nochmal, dass ich es einfach schön finde. Also die Serie basiert ja auf einem Buch, also auf so einem fiktiven Geschichtsbuch von George R. R. Martin, das sozusagen so ein Beiwerk ist zu halt der Game of Thrones Serie, zu diesem ganzen Universum. Und da drin kommt es auf jeden Fall zu dieser Zeitspanne, die in der Serie gezeigt wird, zu einem sehr großen Konflikt. Und ich finde, es wird einfach in der ersten Staffel extrem gut so darauf hingearbeitet. Also, dass man trotzdem unterhalten ist, aber man merkt, wie so Step by Step irgendwie alle wichtigen Player, alle wichtigen Gegebenheiten so quasi aufs Schachbrett gerückt werden und dass man dann in der zweiten Staffel dann richtig gut weitermachen kann. Und genau, das einfach alles sehr durchdacht angegangen wurde, was aber natürlich auch dem zugrunde liegt, dass da eventuell so ein gewisses Prestigeprojekt war. Mhm. Also mir hat's super gut gefallen. Ich habe mich echt, also wir haben ja immer die Besprechung gemacht, für die es vielleicht jetzt erst gerade eingestiegen sind bei unserem Podcast. Ihr könnt unsere ganzen Folgenbesprechungen zu der Serie auch noch hören und sehen auf YouTube. Und ich habe mich eigentlich nach jeder Folge immer schon auf die nächste gefreut. Also ich war so richtig dabei. Ich war richtig into it. Ich habe immer das Buch nebenbei gelesen. Und das war einfach so ein Event irgendwie letztes Jahr für mich. Deswegen ist es bei mir auf Platz 1. Also irgendwie ist es einfach geil, die Serie.
Ja. Ja. Ich glaube, das spielt aber übrigens auch eine wichtige Rolle, auch bei mir jetzt nochmal irgendwie, wenn ich über die besten Serien nachdenke, dass natürlich alleine dieses Ritual, Montagmorgens aufstehen, beim ersten Kaffee in der Morgendämmerung direkt die Serie irgendwie schauen, meistens sogar zweimal.
Wenn man so früh aufsteht wie Laura, ja.
Naja, es hat auch was damit zu tun, dass man es immer am besten schaut, wenn es noch ein bisschen dunkel draußen ist, weil wir reden.
Da, oh mein Gott, es gab halt eine Folge, wo sich auch wieder alle beschwert haben, dass es wieder zu dunkel ist. Und es war wirklich schon einfach zu hell in meinem Zimmer dafür. Ich saß auch so wie dieses Meme von der Oma, die durch ihre Brille guckt, saß ich da so, was, sie sind noch am Strand? Ja, ich glaube schon.
Witzig, fand ich gar nicht, aber... Das wurde groß diskutiert.
Aber es war aber wirklich auch, also ich muss sagen, es ist ja mal dieses Argument von den Game of Thrones-MacherInnen, so ja, dreht halt einfach eure Fernsehhelligkeit da hoch oder was. Ich muss auch wirklich zugeben, dass es zu dem Zeitpunkt auch extrem hell war, weil ich nur so ganz leichte weiße Vorhänge in meinem Wohnzimmer habe. Das musste die Schuld auch ein bisschen bei mir selber suchen in dem Fall.
Ja, warum bist du eigentlich nicht zu Hause so eingerichtet, dass du, in der größten und besten Qualität schauen kannst?
Das ist unglaublich, ich weiß. Ja. Nee, aber ja, wir haben, glaube ich, alle, also wahrscheinlich hättet ihr das auch irgendwie in eure Top 3 reingeschmissen oder halt allein schon deswegen, was du gerade meintest, Laura, das ist einfach so ein, das ist einfach so eine Phase in unserem Podcast- und Videoleben, diese Serie.
Ja.
Und wird sie auch hoffentlich bald wieder sein.
Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall auf die nächste Staffel. Und ich glaube, das ist halt genau irgendwie auch das Besondere, dass man natürlich auch schon wusste irgendwie, okay, das wird, es wird noch weitere Staffeln geben, so, ne? Mhm. Und es wird auf jeden Fall, also es wird sich die Zeit genommen, Sachen auszuerzählen, hoffentlich.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was das Problem da war, ne? Also irgendwie, warum sollte man keine Zeit haben, Sachen auszuerzählen oder irgendwie Sachen zu schnell irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum ich das in dem Zusammenhang jetzt gerade erwähne. Keine Ahnung.
Weiß ich auch nicht. Sorry, ich weiß wirklich nicht. Du guckst mich so kritisch an.
Nein.
Okay. Ich weiß auch nicht, wovon du redest gerade.
Oh mein Gott, weil du die letzte Staffel von Game of Thrones halt einfach noch nicht gesehen hast.
Ach so.
Ja. Ah ja, ja, oh Gott, das ist mein Toxic Trait, ja.
Unser Regisseur Ron hat's verstanden. Just saying.
Ich dachte, du redest schon wieder bei Rings of Power, weil es sich so durch diesen Podcast gezogen hat.
Ach so, nee.
Nee.
Aber witzig, das ist ja jetzt die Serie, lass mich mal kurz in meinen Unterlagen gucken. Ich glaube, es ist da eine der wenigen Serien, die wir tatsächlich alle drei zusammen geguckt haben oder parallel geguckt haben. Ich wollte mal so fragen, so, wie ist denn die Serie so im Nachhinein so bei euch angekommen? Also es gibt zum Beispiel auch so einige Kritik, die dann im Nachhinein doch noch hochgekommen ist. Zum Beispiel haben einige gesagt, die ist ja vor allem im Vergleich zu Game of Thrones sowas von langweilig, beziehungsweise langweilig ist vielleicht das schlechte Wort, aber so
langsam,
so ernst. Also es fehlt zum Beispiel so ein Spaßmacher wie Tyrion.
Ja.
Und ja, oder irgendjemand, der das Ganze halt ein bisschen auflockert mit lustigen Dialogen. Jetzt ist die Frage, also offensichtlich kannst du das nicht ganz nachvollziehen.
Nee. Kann ich deshalb auch nicht nachvollziehen, weil ich finde, Rhaenyra ist ein super Funhouse.
Ich finde aber vor allem auch, dass hier Mr. Matt Smith hat auch teilweise auch so ein paar Momente, wo es ein bisschen eingesprungen ist.
Ja, auch ja, Rhaenys ist ja auch total.
Ich muss es in diesem Podcast auch nochmal sagen. Rhaenys ist Bay. Ich liebe sie. Sie ist meine Lieblingsfigur.
Aber alleine so ihre Blicke sind halt.
Sie judgt einfach alles und jeden. Es ist einfach, sie ist judgy Gossip Queen einfach.
Also es hat vielleicht, also ich meine, Tyrion, ne? Ich liebe Tyrion über alles, aber gleichzeitig ist Tyrion halt auch einfach so eine Quasselstrippe. Also das kann man nicht anders sagen. Und er erzählt halt einfach immer so viel. Und er hat immer den höchsten Redeanteil in jeder fucking Staffel. Und ich finde es ehrlich gesagt sehr angenehm, dass wir nicht die männliche Erzählfigur haben, die uns die ganze Zeit erzählt. Also das war ja mein größter Painpoint in den letzten zwei Staffeln von Game of Thrones, dass Tyrion uns die ganze Zeit erklärt, was
Daenerys so
machen will. Also es hat mich immer geschmerzt, dass er halt so viel erzählt hat, weil ich habe es doch gesehen. So, ich muss es nicht nochmal von ihm erklärt bekommen. Und das fand ich jetzt bei der Prequel-Serie einfach so stark, dass halt einfach Sachen auch mal stehen gelassen werden. Und ich fand es auch von der Inszenierung her, also es gab Unterschiede, finde ich, wer das inszeniert hat. Ich glaube, wer den Podcast gehört hat, weiß, dass ich manchmal ein bisschen kritisch Mikhail Sapochnik gegenüberstehe.
Eventuell wurde es mal erwähnt von Menschen.
Ein bisschen, weil ich finde halt, also er ist halt stark, wenn es darum geht, irgendwie hier Battle of the Bastards irgendwie zu inszenieren. Das kann er total gut, wenn es irgendwie um Kammerspiele geht. Da fehlen ihm, glaube ich, so ein bisschen die Elemente, die er dann irgendwie einbringen kann, und dann wird es halt ein bisschen schwacher. Da gab es andere Regisseurinnen in House of the Dragon, die ich sehr, sehr viel stärker fand. Aber ja, also es war wirklich für mich auch so mal die Kunst, irgendwie auch so einen Konflikt so anzugehen und ihn stehen zu lassen und auch mal einzelne Wörter so nachhängen zu lassen. Ich fand das fand ich stark in der Serie.
Ich glaube auch, dass ich habe ein bisschen auch die Kritik gelesen, dass es ja sozusagen schon viele Figuren gibt, aber die Location, also es ist ja alles sehr zentriert auf so ein paar unterschiedliche Locations und das wurde jetzt ja auch schon angekündigt, dass das jetzt auch noch ein bisschen ausgeweitet wird. Und ich glaube auch nochmal zum Thema Tyrion, wenn House of the Dragon auch so eine Figur da reingebaut hätte, dann wären alle so gewesen, oh, es ist genauso wie bei Game of Thrones, es ist voll nachgemacht, ja. Warum habt ihr das jetzt auch da reingebaut?
Und was mir auch so gerade noch so gekommen ist, naja, vom Ende her gedacht, ne? Wir wissen ja alle, wie die Serie ausgeht, ich sag's jetzt nicht. Oder ich glaub, wie sie vermutlich ausgehen wird, wenn man sich die Buchvorlage anschaut. Und dann ist so die Frage, würde da so ein Spaßmacher da so reinpassen? Weiß ich nicht. Also es gibt natürlich in der Buchvorlage, gibt es natürlich so einen Hofnarren, der jetzt, wir haben ihn glaube ich schon gesehen, aber er ist keine zentrale Figur in der Serie.
Meinst du Mushroom?
Ja. Oder Pilz. So, und jetzt ist so, mein Gedanke war so auch so, würde denn jetzt so jemand, der die ganze Zeit so Deadpool-mäßig irgendwie so mit Ironie spielt, so,
hallo, Rhaenyra.
Ja, würde das wirklich dazu passen? Ich glaube nicht. Insofern finde ich es gar nicht so schlecht, dass das alles so ernst und straight gemacht wird. Ja, mit den unterschiedlichen Standorten hast du natürlich recht, schon sehr King's Landing zentriert, aber das wird ja dann ja auch in der zweiten Staffel sich deutlich ändern.
Mich hat's auch nicht gestört irgendwie. Also um es abzuschließen, deine Frage, Kritik, die im Nachhinein aufgekommen ist, hat mich jetzt nicht so, also ich mag's trotzdem noch und ich habe meine Meinung dann auch nicht so geändert dadurch.
Ich finde auch, was man dazu auch nochmal sagen muss, auch wieder um den Zirkelschluss zum Anfang von der Diskussion über House of the Dragon irgendwie oder grundsätzlich irgendwie zu den letzten Durchlauf, nämlich wie verhält sich das einfach mit Fortsetzungen von Vorlagen? Ja, also
ja, stimmt.
Und ich finde, dann kann man ja auch genau über Prequels, Sequels irgendwie auch immer so reden, dass man halt sagt, okay, das ist halt einfach, es ist kein eigenständiges Werk. Und ich finde, House of the Dragon schafft es aber, ein eigenständiges Werk zu sein. Und es nimmt halt einfach, obwohl sie das gleiche Intro-Thema irgendwie nehmen aus Gründen.
Das ist die einzige, eine der wenigen Sachen, die mich gestört hat immer noch, muss ich sagen. Die hätte ein bisschen abwandeln können.
Ich glaube, es hat wirklich viel damit zu tun, dass sie ein bisschen Angst hatten, dass sie sonst irgendwie nicht die Zuschauer reinholt. Aber ich fand halt, die Serie schafft es wirklich, eigenständig zu sein. Und das fand ich gut.
Ja, ich auch. Und ich glaube, wir könnten einfach auch nochmal wieder einen Podcast darüber aufnehmen, weil jetzt reden wir einfach schon wieder so richtig lange über House of the Dragon. Also man sieht daran ja, dass wir das anscheinend ja alle sehr toll fanden.
Das spricht einfach für die Qualität der Serie, dass wir, also sowohl irgendwie, dass sie noch so präsent ist, die Serie. Ja, wir könnten da jetzt wahrscheinlich auch nochmal
so en Detail gehen.
Machen wir aber nicht, keine Sorge. Und dass wir uns halt alle auch auf die zweite Staffel freuen. Also ganz oft habe ich, oder auf die weitere Staffel freuen, ganz oft habe ich das ja, dass ich so sage, okay, die Serie war gut, aber bin ich jetzt gehypt auf die nächste Staffel, muss ich ehrlich gesagt sagen, nee. Aber in diesem Fall, also finde ich es großartig, dass sie sich wirklich eine ganze Staffel Zeit genommen haben, um das vorzubereiten. Man hätte das ja auch ganz anders lösen können.
Letzte Staffel Game of Thrones.
Ja, das haben tatsächlich auch einige in den Kommentaren ja kritisiert, dass sie das doof gelöst fanden mit den ganzen Zeitsprüngen, weil es gab ja schon einige Zeitsprünge. Ja. Fand ich, also okay, akzeptiere ich diese Kritik, beziehungsweise ich sehe es halt anders. Ich fand es halt in Ordnung, ich fand es halt gut gelöst.
Ich auch.
War auch, also auch immer gleich abgeholt, wer jetzt wer ist. Großartige Serie und wäre eventuell auch mein Platz 1 gewesen, wer
weiß.
Wenn
ich es nicht zuerst in die Liste geschrieben hätte.
Ja, genau. Was ist denn mein Platz 1, Fabian? Ja, genau, gute Frage, Fabian. Also wenn ich hatte davor ja mit Better Call Saul auf Platz 2 eine Serie, die hatte im Mid-Season-Finale oder die hatte eine Folge, die hatte Plan and Execution, die hat 9,9 auf IMDb. So, wie will ich das denn jetzt toppen? Ja, also von der Sternanzahl oder von der Punkteanzahl auf IMDb kann ich es nicht toppen. Meine Nummer 1 Serie des vergangenen Jahres ist Andor. Das ist auch so ein bisschen so die Klammer zu der schlechtesten Serie, die wir am Anfang gemacht haben.
Stimmt,
ja. Denn es ist ja eine Star Wars Serie. Und Laura, vielleicht erinnerst du dich noch, als wir House of the Dragon geguckt haben, habe ich so ein bisschen geklagt, so, ach Mensch, ich würde mir so wünschen, dass es mal so eine Serie, so von der Ernsthaftigkeit, von der Komplexität der Charaktere, dass es sowas mal im Star Wars-Universum gibt. Du hast gesagt, nee, wird es nicht geben, weil Star Wars ist. Weiß ich nicht.
Da haben alle nur Fischköpfe, würde Laura jetzt sagen, wenn sie hier vor diesem Mikrofon wäre.
Genau. Und das kommt zumindest, Andor kommt dem Ganzen so nahe wie sonst keine Serie bisher. Also The Mandalorian ist ja für viele auch noch irgendwie die beste Star Wars Serie, aber The Mandalorian ist so Popcorn, so Gehirn aus, harter Arbeitstag, ich entspann mich auf der Couch Serie. Das soll die Serie jetzt nicht irgendwie schlechter machen, aber es ist halt, ich habe mir halt mal eine Star Wars Serie gewünscht, die mich auch als sowohl als Fan ernst nimmt, aber auch als erwachsener, mündiger Zuschauer. Also ich will eine Serie, die nicht die ganze Zeit mit Fanservice um die Ecke kommt, ja, die Figuren hat, die wirklich auch interessant sind, die rund sind, die Sachen machen, nicht damit das Skript weitergeht, damit die Geschichte weitergeht, sondern das in der Motivation der Figuren ruht, und das fand ich einfach großartig. Star Wars für Erwachsene, also nicht im Sinne von brutal und fließt viel Blut, sondern im Sinne von, du musst halt mitdenken. Und es ist jetzt keine mit einem Second-Screen-Erlebnis, sagt man ja so schön, wo man das Handy rausholt, sondern muss halt zugucken. Also so viele, ja, für mich auch Höhepunkte hat die Serie. Der heißt von Aldani oder das Gefängnis auf Nakina 5. Großartige Figuren auch. Luthen, gespielt von Stellan Skarsgård, Daedra, gespielt von Denise Gough, oder Mon Mothma auch von Genevieve O'Reilly. Kleines Manko, Cassian Andor ist nach wie vor unfassbar langweilig. Also den fand ich ja auch schon in Rogue One so eher so meh. Und das war ja auch so meine Reaktion, als ich dann gehört habe, okay, um den wird es dann eine eigene Serie geben, habe ich mir auch gedacht, boah, muss das sein? Aber jetzt, wenn ich so sehe, was sie draus gemacht haben, finde ich wirklich, also großartig, Chapeau, dass sie das geschafft haben, aus einer relativ langweiligen Figur, von dessen, also wo wir ja wissen, wie es dann ausgeht, so eine spannende Serie draus zu machen. Du hast Andor gesehen und ja, ich bin dir zuvor gekommen mit meiner Liste.
Ja, also ich gebe dir auch recht, dass ich fand auch Andor richtig, richtig gut, auch aus den Gründen, die du genannt hast. Ich finde auch, dass, also ich finde Andor, ich weiß nicht, ob ich ihn langweilig finde, aber er ist einfach so ein bisschen blass irgendwie. Und ich glaube aber, als Andor hat sozusagen so das Gefühl von Rogue One genommen, was ich damals schon cool fand, oder an sich so dieses Setting, und das dann sozusagen nochmal, noch mal mehr in eine ernsthafte Richtung gebogen, aber auch so ein bisschen als so, ja, dieses außerhalb des normalen Star Wars, dieser Star Wars Formel adaptiert, so rum. Und ja, Deirdre war auch auf jeden Fall mein Fave, Mon Mothma auch, obwohl sie ein bisschen, also Mon Mothma war ja so, also sie hätte auch noch mehr Screentime haben können, aber hat sie wahrscheinlich dann in der zweiten Staffel.
Auf jeden Fall.
Das finde ich mich auch so gut an der Serie, dass wir halt jetzt auch wissen, dass die von vorne bis hinten direkt konzipiert worden ist. Und da ja auch so eine gewisse Struktur drin steckt, und dass sich Leute da von vorne bis hinten Gedanken drüber gemacht haben. Und ich irgendwie beruhigt mich sowas jetzt immer besonders, vor allem, weil man jetzt auch bei den ganzen Netflix-Serien, also Netflix rastet ja momentan so komplett aus und setzt immer alles sofort wieder ab und so. Und irgendwie, wenn ich dann so höre, eine Serie ist erstmal wirklich geplant, da gibt's nicht irgendwelche komischen Handlungsstränge auf einmal, die nicht mehr zu irgendwas passen. Das ist schon mal super nice. Und dann auch, ich weiß definitiv, dass da noch was kommen wird, weil, also oder jedenfalls sehr sicher, dass noch etwas kommen wird. Und ja, bei Andor habe ich auch gesagt, das ist eigentlich was Laura gucken müsste, weil das eben halt nicht dieses klassische, keine Fischköpfe. Ich glaube, es gibt einmal eine Person im Hintergrund, die mit Fischkopf rumläuft, als es so eine Party bei Mon Mothma gibt, glaube ich. Aber sonst ist es halt so ein realitätsnahes Star Wars. Und ja, mich würde es einfach voll interessieren, was du darüber denkst, Laura.
Ich werde das auf jeden Fall mir anschauen. Also ja, jetzt auch nochmal, nachdem ihr das nochmal erzählt habt. Aber ihr habt ja auch schon vorher irgendwie Podcasts und Videos darüber gemacht. Also ja, es ist auf meiner Watchlist, ich werde mir das anschauen, weil es ist halt so bei Star Wars, also das, was Fabian vorhin am Anfang gesagt hat, ist halt, es ist mir oft zu kindisch. Also ich bin so oft einfach raus, weil halt irgendwo hinten jemand mit einem Fischkopf durchläuft und ich dann halt einfach denke, ist das wirklich das Krasseste und wirklich überzeugendste, was euch gerade visuell eingefallen ist, nämlich dass diese Person da hinten einfach aus wie so ein Grabbe oder wie so ein Fisch aussieht. Das ist einfach, ich find's immer, also für mich ist es oft unfreiwillig komisch. Also wenn ich jetzt so Mandalorian irgendwie denke, aber eben auch ganz oft die Star Wars Filme sind für mich halt einfach oft sehr, sehr, sehr kindisch. Und ich will gar nicht sagen, dass ich die Star Wars Filme nicht auch alle irgendwie, also gerade die Filme habe ich mehrfach gesehen. Und da gibt es definitiv auch Handlungsstränge, die ich total stark und toll finde und auch genieße. Und aber ja, also ich meine.
Du bist einfach nicht so krasser Hype for life.
Nein, weil es halt, weil ich kann halt dann nicht ausblenden, dass halt so ein komischer Jar Jar jederzeit um die Ecke kommt.
Ja, Jar Jar Binks ist aber auch das Kryptonit der Star Wars Reihe für mich.
Also. Ja, aber ich verstehe es halt einfach nicht, wie das passieren konnte. Ich verstehe es einfach. Also ich fände halt, also zum Beispiel bei House of the Dragon könnte das nicht passieren, dass so ein Jar Jar Binks auf einmal auftaucht.
Oh mein Gott, das möchte ich bitte. Kann jemand das mal wieder rein bearbeiten, dass irgendwie so gegengeschnitten wird und dann so Rhaenyra und Daemon irgendwie so gucken, so, hä, was will der denn jetzt hier?
Ja, und das hat halt, weil für mich was halt mit dem Worldbuilding zu tun, ne? Also das Worldbuilding bei Star Wars ist halt, finde ich, sehr, sehr oft sehr kindgerecht und dann ist es halt, ja, mir fehlt dann die Ernsthaftigkeit, aber
hat es halt so eine leichte märchenhafte Ebene ganz häufig. Oder so eine,
ja.
Das wird ja immer auch als Space Opera bezeichnet, vielleicht ist das auch das, was du meinst.
Ja, ist auch, ja, es ist kindisch plus kitschig. Das sind, es ist die zwei Ks.
Aber Raumschiffe und Badass Leute.
Ja,
und
total. Ist nicht Star Wars auch das, wo Leute mit Pferden auf irgendwelchen Raumschiffen rum?
Nein, nee, das ist nie passiert. Ich weiß nicht, was du meinst. Okay, also, aber witzig ist auch, dass ich habe das ja meiner Frau gezeigt, die jetzt nicht so der krasse Star Wars Fan ist, die Filme zwar schon mal gesehen hat, aber halt nur auch irgendwie so einmal oder so und die wohl auch irgendwie gut findet, aber so richtig geklickt hat es da nicht, so wie bei mir. Und witzig, die fand die Serie, oder die hatte das Gefühl, dass ihr da was fehlt. Das fand ich ganz witzig, weil eigentlich war ich ja so der Meinung, das ist so eine Serie, die könnte man auch jetzt jemandem zeigen, der mit Star Wars nicht so viel zu tun hat.
Ich wollte gerade sagen, da ist ja schon viel eigentlich für eine Person, die gar nicht so mit Star Wars in Kontakt ist.
Genau, aber sie hatte irgendwie das Gefühl, sie war von dem Universum ein bisschen vielleicht überfordert oder sie hatte so das Gefühl, ihr fehlt ja so der Background. Insofern würde mich dann auch nochmal interessieren, was du dann zu der Serie sagst, weil, wobei du weißt das ja alles, du fühlst es nur nicht, sage ich, fasse ich es jetzt mal zusammen wahrscheinlich, ne? Mhm.
Wie meinst du, ich weiß das alles und fühl's nicht?
Ja.
Du kennst die Geschichte, aber du fühlst den Vibe nicht.
Ja.
Ja. Ja, das stimmt.
Damit wir wieder bei Geschmack wären.
Ja. Aber ich wollte auch gerade sagen, ich meine, das hat halt, finde ich, auch viel damit zu tun. Ich glaube, es gibt ja auch einfach Science-Fiction-Leute und es gibt Fantasy-Leute und ich bin halt definitiv eher Fantasy.
Ich bin beides, aber ein bisschen mehr Science-Fiction, doch mehr Science-Fiction.
Ja. Wobei ist jetzt natürlich jetzt Star Wars, ist Star Wars Science-Fiction? Eigentlich ja nicht. Eigentlich ist es ja auch Fantasy, aber
ja, das stimmt.
Ein Thema,
oh mein Gott,
für einen
vielleicht,
anderen.
Vielleicht ist es genau der Grund, dass ich denke, warum mischen sie Fantasy mit Science-Fiction? Vielleicht ist das der Kern. Wo ich denke, weil zum Beispiel Science-Fiction, sowas wie Altered Carbon, die erste Staffel, by the way, finde ich total großartig. Also konnte ich total viel mit anfangen.
Das finde ich spannend. Vielleicht sollten wir mal ein Video, einen Podcast darüber machen.
Ja, ja. Voll die gute Idee. Schreiben wir das nochmal auf. Aber ich wollte noch was sagen, warum es auch bei mir auf Platz 1 ist. Also es ist einfach auch deswegen auf Platz 1, nicht nur deswegen, weil ich so gut fand oder weil ich so gehypt bin auf die zweite Staffel, sondern auch, das ist jetzt so ein Benchmark im Star Wars Universum. Also du kannst halt nicht einfach wieder so eine Serie wie das Buch von Boba Fett raushauen, sondern es steht jetzt hier Andor und daran müssen sich jetzt andere Serien messen lassen. Es wird auch danach noch viele Serien geben, die wahrscheinlich eher nicht so doll werden, aber sie haben zumindest einmal bewiesen, dass sie es können und deswegen ist meine Hoffnung da, dass sie es eventuell auch noch zum Beispiel mit Star Wars The Acolyte oder so oder mit Skeleton Crew, dass sie es vielleicht auch nochmal können.
Ich habe gerade ein bisschen Angst, weil ich mich nicht so genau weiß, wie doll das finanziell abgeschnitten hat. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ob es da ab Disney dann vielleicht doch denkt, das war zwar visuell und erzählerisch die beste Serie, die wir hatten, aber es hat leider kein Geld gemacht. Deswegen müssen wir leider wieder Boba Fett 2.0 machen.
Ja, wahrscheinlich.
Oder das Jar Jar Binks Spin-off oder so.
Also ja, wahrscheinlich war das, ist es tatsächlich so, dass es nicht so finanziell erfolgreich ist. Es ist halt schwer zu sagen, weil die Zahlen nicht rausgegeben werden.
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, dass ich habe das dann auch nicht mehr länger verfolgt, aber ich weiß, dass zumindest die ersten Zahlen nicht besonders berauschend waren.
Genau, das hatte ich mich im Kopf. Ich war mir nur nicht so sicher, also ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher mit den Zahlen, deswegen will ich jetzt hier keine Fake News verbreiten. Aber ja, auf jeden Fall gibt es das. Also es wäre vielleicht dann trotzdem doof für Disney, das zu ignorieren. Also es gibt Hoffnung.
Es gibt Hoffnung.
New Hope.
A New Hope, ja. Passt ja auch zu Star Wars.
Genau.
So, jetzt würde ich euch noch fragen, das steht jetzt nicht bei unserer Struktur drin,
Gott,
aber
Spontanität.
Spontan ist ja immer viel oft am besten. Auf welche Serie freut ihr euch denn im neuen Jahr? Wisst ihr das schon?
Oh Gott.
Das ist natürlich immer gemein, da sind man, wenn man sich ja meistens so überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht hat. Okay, ihr googelt beide. dann kann ich ja schon mal sagen, ich bin sehr gespannt auf The Last of Us. Das ist ja eine Adaption der hochgelobten Videospielreihe. Ist es eine Reihe, wenn es nur zwei Teile sind? Ich weiß es nicht. Aber ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, denn dieses Stigma, Videospieladaptionen sind immer scheiße, das stimmt ja schon lange nicht mehr, spätestens durch die ganzen Serien. Und eventuell machen wir da ja auch mal eine Podcast-Folge über diese Serie. Wer weiß, wer weiß.
Loki kommt dieses Jahr, ne? Kann es sein?
Das steht hier in meinem Internet gerade.
Steht das da?
Ja.
Weil Loki freue ich mich total drauf, falls es dieses Jahr schon kommt. Shadow and Bone freue ich mich total drauf. Ich liebe den Cast von Shadow and Bone. Ich mag die ganze World, ich mag die Welt von Shadow and Bone total gerne. Ich finde, ja, also da würde ich mich irgendwie drauf freuen. Kommt nicht auch die dritte Staffel Ted Lasso?
Ich glaube schon, jedenfalls steht das hier. Das Internet sagt ja.
Ja, Ted Lasso, dann definitiv ist es Ted Lasso bei mir.
Ich habe, ich habe jetzt bis jetzt irgendwie festgestellt, dass so viele Filme rauskommen, auf die ich mich freue oder die so absurd sind, dass ich sie sehen will. Ah, ich freue mich da eigentlich trotzdem drauf. Bei Serien habe ich gar nicht so ganz so doll geguckt, aber wir haben ja schon von Mandalorian gesprochen, da kommt ja dieses Jahr eine neue Staffel, da freue ich mich drauf. Und jetzt hatte ich eigentlich noch was, habe ich es vergessen. Auch The Witcher, obwohl ich bei The Witcher bin ich halt, mein Vibe ist ein bisschen gekillt durch diese ganze Henry Cavill Sache, dass er halt in der darauffolgenden Staffel oder in der darauffolgenden Staffel vielleicht.
Aber dann die letzte Staffel.
Genau, ist die letzte mit ihm, aber irgendwie ist es so ein bisschen, mein Hype wäre noch größer, wenn diese Information nicht schon im Raum stehen würde, sagen wir es so.
Ich muss ja sagen.
Aber ich freue mich trotzdem.
Ich muss ja sagen, wir haben überhaupt noch nicht darüber gesprochen, ne, im Podcast irgendwie über diese ganze Entwicklung irgendwie Wirtschaft. Wir haben auch Blood Origin einfach totgeschwiegen.
Ja.
Aus Gründen. Ich glaube, ich habe die letzte Folge noch nicht mal geguckt.
Ich habe auch nur angefangen.
Ich habe nach der dritten Folge aufgehört, wir waren nur so, I don't get it. Ich weiß nicht, was passiert. Witcher, Liam Hemsworth, Mini-Bruder von Chris Hemsworth. Wie stehen wir dazu grundsätzlich? Weil ich
finde, die arme Sau, glaube ich.
Ja, das denke ich nämlich auch. Weil ich bin eigentlich schon wieder an dem Punkt, wo ich mir, also am Anfang war ich erstmal so, nein. Und dann habe ich aber so die ganzen Reaktionen gesehen und war dann so, oh nein, der Arme. Vielleicht sollte man ihm einfach eine Chance geben, weil ich erinnere mich durchaus daran, dass es sehr, sehr, sehr viele Stimmen gab, bevor, als dann bekannt wurde, dass eben Henry Cavill Witcher spielt, dass das Internet schier ausgerastet und so, what? Nein, der ist viel zu schön. Nein, das geht überhaupt nicht. Der ist nicht muskulös genug. Würde dann nur so,
ich erinnere mich an den allerersten Teaser, wo man ihn zum allerersten Mal gesehen hat und da war das Echo nicht so gut, weil ich glaube, es lag auch an der Perücke, die da vielleicht noch nicht so ganz gesessen hat. Also ich glaube, ich bin so jemand, der dann seinen Disbelief ausschalten kann und der das, glaube ich, relativ gut akzeptieren kann. Ob das auf den Großteil der Fanbase zutrifft, wage ich zu bezweifeln. Also
Muss man das irgendwie so ein bisschen unabhängig voneinander dann sehen. Also im Prinzip wie so ein Spin-off dann oder
ja,
so.
Ja, eine neue
Ära.
Hey, sie haben angekündigt, dass noch eine neue Witcher-Serie rauskommen wird.
Aber mir ist auch gerade eingefallen, zum Beispiel als Johnny Depp ersetzt wurde durch Mads Mikkelsen, haben sich zwar viele beschwert und die ganzen Johnny Depp-Fans, also viele von denen beschweren sich immer noch darüber, aber ich habe halt auch richtig viel gelesen, dass Leute... Ja, das stimmt auch. Aber ich habe auch gelesen, dass generell viele Leute auch so waren, ich finde Mads Mikkelsen eigentlich fast besser in der Rolle. Und auch einige Leute von den Johnny Depp Stans waren auch so, ich mag Johnny Depp, aber Mads Mikkelsen hat es echt gut gemacht auch. Also vielleicht...
Du hast gar nicht gesagt, um was es eigentlich geht.
Also echt
ein bisschen
nicht?
Lustig.
Nee.
Oh.
In meinem Kopf habe ich schon die ganze Pre-Story erzählt, bevor ich angefangen habe zu reden. Ich rede von Fantastische Tierwesen 3. Es tut mir leid, Leute. Also ich wollte keine Verwirrung stiften. Aber ich meine, Liam Hemsworth, der ist auch schon bei Hunger Games durch den Wald gelaufen. Dann kann er auch bei Witcher wieder durch den Wald laufen. Oder nicht?
Vielleicht. Wir werden es erfahren. Denn das werden wir ja in diesem Jahr, denke ich mal, zu sehen bekommen. Und
im nächsten Jahr wahrscheinlich.
Oder im nächsten Jahr, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber Ach so, stimmt. Ja,
weil jetzt
klar,
muss ja erstmal Henry Cavill kommen
erstmal die
und dann.
Dritte und dann werden
aber vielleicht
wir
jetzt, sehen wir noch so schon so Material von ihm oder
vielleicht,
so.
Vielleicht, ja. Also es bleibt spannend. Es wird auch uns werden auch in Zukunft die Serien nicht ausgehen, glaube ich.
Ich glaube auch nicht.
Wir werden genug Material haben für eine weitere Podcast-Folge. Aber trotzdem würde ich jetzt erstmal sagen, das war's für diese Folge. Wir würden uns sehr über einen Kommentar oder eine Rezension bei Apple Podcast freuen. Folgt uns auch gerne auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an euch, vielen Dank an die Leute hinterm Mikro und natürlich auch vielen Dank an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.